Ey yo, ich möchte ja echt nicht stören, doch hier gibt es wirklich ganz, ganz viel zu hören. Denn ich sage dir, die Boys sind wieder am Start und sie sprechen über alles, was ein Nerd so mag. Über dies und jenes, über Serien und Games. Also pass besser auf, jetzt geht's los. Ab und zu mal Beef und jede Woche neue Themen. Das Herrenspielzimmer, eine Bereicherung fürs Leben.
Blacky, Steve und Dennis sind da. Hier kommt das Herrenspielzimmer. Sascha aus den USA ist auch im Herrenspielzimmer. Also mach dich bereit jetzt für das Herrenspielzimmer. Das Herrenspielzimmer.
Hallo, liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer an diesem düsteren Sonntag. Ja, irgendwie hat man das Gefühl, die Tage werden länger, aber irgendwie ist es doch immer noch so früh dunkel, ich weiß nicht. Bei uns alles grau in grau, seit gefühlt irgendwie Oktober, es wird Zeit, dass der Frühling kommt. Aber ich glaube, im Februar ist das noch ein bisschen zu früh. Egal, jetzt schon wieder ein Krömer Wetterflame. Wir sind heute in vollster Montur dabei, das heißt, die gesamte Crew ist am Start. Und ich glaube, Blacky wollte noch mal eben vorweg irgendwas sagen, wenn mich nicht alles täuscht.
Einen wunderschönen guten Abend erstmal an alle. Ich wollte mich noch mal für letzte Woche entschuldigen, also erstmal draußen an die Zuhörer. Sorry, da ist ein bisschen was eskaliert bei mir, das war so nicht geplant. Und natürlich aber auch an meine Mitmoderatoren, weil die mich ja dann auch aushalten mussten. Und kommt so nicht mehr vor, braucht da keine Angst haben, war scheiße. Und ist mir auch tatsächlich sehr, sehr peinlich und kommt nicht mehr vor.
Super, damit können wir das dann, glaube ich, abhaken. Es gab nicht viel Kritik, also viele haben es gefeiert.
Habe ich auch gelesen, aber trotzdem fand ich es mega peinlich. Das ist nicht cool.
Also es hat, glaube ich, keiner richtig übel genommen. Irgendjemand schrieb bei mir auf Patreon irgendwie, er hätte nach der kurzen Zeit ausmachen müssen. Und einer schrieb irgendwie, er hatte, das war derselbe, der schrieb dann im zweiten Comment irgendwie, er hatte das Gefühl, du hast einen Schlaganfall.
Wow, cool.
Wow, ja. Naja, gut.
Ich weiß ja immer noch nicht, wie gut der Film ist.
Das ist eine Serie.
Das war das Beste. Da muss ich heute drüber lachen. Irgendwie. Wir wissen bis jetzt nicht, worum es in der Serie ging. Es war so, kann man gut gucken.
Schiebt einen Film.
Ist halt gut. Ein Agentendrama-Gedöns. Was okay. Mit Schießerei und kann man gut und cool.
Kann man gut gucken. Hast du aber nicht gesagt letzte Woche.
Weiß ich, aber habe ich jetzt gesagt.
Ja, okay, haben wir das noch nachgeholt. Der verehrte Dennis, die Filmdatenbank, wie ich ihn nenne, hat ein politisches Problem mit Asmongold. Was ich persönlich nicht nachvollziehen kann, weil das ist doch ein super Typ, der immer sehr, sehr differenzierte Gesellschaftskritik abgibt und
genau, richtig.
Kann man überhaupt nicht verstehen, dass der gehatet wird. Maris ist auch ein großer Fan, wie man sagt. Dennis, rechtfertige dich, warum willst du immer den armen Asmongold verhauen?
Ich denke, dass Asmongold zu einem gewissen Zeitpunkt der beste Streamer auf Twitch war, den es gab, mit unheimlich coolem Potenzial, Gags, mit McConnell zusammen, war richtig geil. WoW Classic war cool, WoW TBC, WoW ist halt scheißegal, war alles geil mit dem. Aber der hatte ja vor, wann war das jetzt, 4 Monate oder so, wo er gesagt hat, ich muss mich nochmal reflektieren, tut mir leid, dass ich gesagt habe, Leute können ruhig erschossen werden, wenn sie Arschlöcher sind oder was das war. Und er wird jetzt ein besserer Mensch sein. Nein, Asmongold doubled down und hat sich jetzt, der ist jetzt quasi richtig hardcore in dieser toxischen, ja, in Verschwörungstheorien, toxische Maskulinität, also das ist halt einfach so. Sich da hinzustellen mit so einer Selbstsuffisanz und ich weiß es ganz genau und zu sagen, ja, das ist gescheitert, weil da sind nicht genug starke Männer drin. Das ist gescheitert, weil da war eine Frau drauf. Und das ist halt alles immer ohne Fakten, ohne Daten, ohne Studien, ohne alles, ist einfach egal, ne? Weil der ist ja so ein ultra krasser Liberaler und der Dollar hat ja immer recht. Und wenn der Endkonsument dumm genug ist, was zu glauben und das zu machen, ist er halt selber schuld. Aber ein Vogel abgeschossen hat er bei mir diese Woche mit, ich will es ja auch gar nicht sehen, ich gucke den schon lange nicht mehr. Aber ich habe es halt auf Twitter als Clip reingespült bekommen. Und das war, in den USA gibt es irgendeinen Politiker oder so, der läuft rum, wie die ICE Raids machen und Leute abschieben. Und weil dieser Politiker oder der Showman oder was das war, immer wieder Leute dazu auffordert, dass die bei ihm mitmachen, also Celebrities, meinte Asmongold, es wäre super lustig, wenn er sich als Ash Ketchum verkleiden würde und dann Pokebälle auf die abgeschobenen Leute wirft. Das fand ich so pietätlos, das kann ich überhaupt nicht vorstellen. Das ist jetzt dann vielleicht auch aus dem Zusammenhang gerissen, aber es kam mir sehr, sehr, sehr sincere vor, weil ich halt nur diesen Clip gesehen habe. Und jetzt habe ich den einfach überall blockiert, das ist mir jetzt scheißegal. Ey, jetzt kann... What the fuck, ne? Also, wenn genereller Rant, ne? Wenn du diese ganzen Loser aus Schulzeiten anguckst, ne? Hier Elon Musk, Jeff Bezos und so, ne? Diese ganzen Loser, die wahrscheinlich in der Highschool gemobbt wurden oder so, und jetzt lassen die das aber in einem Rahmen an der Gesellschaft raus, der das total verhältnismäßig sprengt. Ey, ich krieg's kotzen. Und in dem Zug habe ich mich dann jetzt auch dafür entschieden, Twitter zu verlassen, weil ich mich nicht mehr antun kann. Es geht nicht mehr. Ich mache das genau, wie Maris mir das gesagt hat und den Algorithmus erklärt hat. Ich versuche nichts anzuklicken, wenn es geht, Sachen zu blocken, Apps neu zu starten. Ich krieg die Scheiße immer noch überall reingespült. Also verlasse ich den Shit einfach. Ist mir egal.
Okay. Dazu direkt, Espen Gold ist in letzter Zeit natürlich extrem hart am Ragebaiten, ne? Das ist aktuell so sein Hauptcontent, den er daraus rauszieht, ne?
Hey, ja.
Also, Dennis' Reaktion ist da quasi gewünscht und am besten gleich in die Kommentare damit, so. Nochmal kurz zu dem Clip, den habe ich auch gesehen. Ich habe auch grob das Video gesehen, worum es da geht, oder auch, ich hatte den Stream gerade angehabt, als das war. Es ging in genau in diesem speziellen Fall um eine Person, die als verurteilter Kinderschänder da war. Und der wollte halt solche Leute angehen. Aber das ist jetzt nur so als Nebeninformation da, worum es da gerade ging. Es ging nicht um Leute, die wo man wirklich irgendwie Mitleid haben sollte. Wie gesagt, diese Person war ein verurteilter Kinderschänder. Und Esmond Gold wollte sich über diese Leute lustig machen, wie sie dann endlich mal aus dem Land geschmissen werden. Ja, das
Das ist
war so.
aus dem Clip und dem Zusammenhang, den ich da gesehen und
Genau.
gelesen habe, erstens nicht ersichtlich und zweitens
Überhaupt
ändert es auch
nicht.
nicht so viel. Weil er es trotzdem nicht machen sollte. What the fuck?
Macht
Der
er auch
ist.
nicht.
Na, es
Du bist doch
ist.
schon wieder voll gebaitet.
Ja, aber das ist halt kein guter Content. Also, du kannst dich nicht auf der einen Seite hinstellen und erstmal Gold sein, wenn er einen Serious Talk hat und sagt, ich finde das ganz schlimm, dass die Gesellschaft gespalten wird und warum glaubt keiner an Vernunft und Verstand? Und dann machst du 99% Ragebait, wenn du dabei dann erwischt wirst, sagst du, war nur Spaß. Tut mir leid. Humor darf alles. Tut mir leid, funktioniert das nicht. Es funktioniert einfach nicht. Du kannst dich nicht hinter irgendwas verstecken und das so lange ausnutzen, wie du damit Geld machst. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, was bei dem kaputt ist. Irgendwas ist richtig kaputt gegangen bei dem. Innerlich.
Vergesst das nicht in die Kommentare bei ihm zu schreiben.
Nee, niemals. Ich kommentiere gar nichts. Auf jeden Fall Hass.
Ja,
Schließe
ich
ich mich
meine,
bei
du bist
dir
ja nicht
an.
der Einzige, der Twitter verlässt. Was ich ein bisschen nervig finde, weil ich Twitter nach wie vor interessant finde und mein Algorithmus zeigt mir Sachen an, die mich ansprechen. Ich habe diese Kacke zum Glück nicht. Und ja, so viele Institutionen oder Menschen, die ich interessant finde, verlassen Twitter. Wie zum Beispiel nur als Beispiel Werder Bremen. Aber ich habe überall Accounts, und da ist es nicht so schlimm. Aber es wäre schon geil, das alles irgendwie vernünftig auf einer Seite zu haben. Du musst jetzt irgendwie drei verschiedene Sachen gehen, auf Blue Sky, auf Threads, je nachdem, wo derjenige jetzt gerade ist. So. Aber ich kann es natürlich verstehen, wenn man da auf Twitter keinen Bock mehr hat. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich kriege ständig die Elon Musk-Posts angezeigt, obwohl ich ihm nicht mehr
Ja.
folge. Oder warte mal, folge ich ihm noch? Ich weiß gar nicht ganz genau. Ach, ihr wisst ja selber. Ja, ich folge ihm noch, alles klar. Meine eigene Schuld.
Ich wollte gerade
Das
sagen,
macht
weil ich
natürlich
kriege
Sinn.
nämlich keine Elon Musk-Posts
Dann
angezeigt.
entfolge ich ihm
Ja.
mal.
Ich sehe die manchmal, wenn die geretweetet werden
Hä,
und
ich
so
kann gar
weiter.
nicht. Doch da. Entfolgen, weil ich hab das Gesabbel auch satt und dieses ständige Salty sein, wenn man einer Kritik äußert und den dann beleidigen. Ich entfolge dem jetzt mal. Ich kann natürlich nicht sagen, oh, ich kriege Elon Musk-Tweets, was soll das? Und ich folge ihm. Das ist natürlich totaler Quatsch. Aber das stammt noch aus seiner Elon war mal cool Zeit, dass ich ihm gefolgt bin, glaube ich. Egal, whatever. Ja, die wichtigste Sache diese Woche ist natürlich politisch passiert. Dieses Desaster, dieser ekelhafte Populismus, dieser ekelhafte Schnellschuss. Das ist ja reiner Populismus. Ne? Jetzt nach Aschaffenburg. Musste man wieder irgendeinen Schuldigen finden, irgendwie irgendwas, was das große Böse ist. Der hat sich ja völlig vergessen, der Typ. Und ich finde auch gut, dass er damit gescheitert ist. Im Prinzip hat er nur eins erreicht, irgendwie, er hat jetzt die Narrative der AfD gestärkt, das muss man einfach sagen, mit dem Scheiß. Wenn er sich da hinstellt und im Bundestag redet und sagt, irgendwie, ja, täglich Massenvergewaltigung von Ausländern an Deutschen oder von Migranten an Deutschen. Sorry, aber also die
Gibt's
sind ja nicht
eigentlich.
mehr. Die sind ja nicht mehr in der Mitte einfach. Vor allem ist Merz nicht mehr in der Mitte.
Ich habe
Und
das jetzt nicht nachgeschlagen, aber es gibt eigentlich offizielle Statistiken für und ab, also, dass es jeden Tag Massenvergewaltigungen gibt. Ist
gibt
also,
es natürlich nicht und ist auch totaler Quatsch. Das ist einfach,
ich weiß es
alles, was
nicht.
er von sich gegeben hat, ist ja, die SPD und die Grünen waren ja sehr stabil, haben gesagt, wir sind gerne dazu bereit, was zu machen. Wir wollen das natürlich, diese unkontrollierte Migration wollen wir natürlich irgendwie, da müssen wir was tun zusammen, aber nicht so. Ja, also nicht irgendwie, ja, pass mal auf, ich habe jetzt 5 Punkte, die Grenzen werden kontrolliert wieder, dies, das hier, wir schieben möglichst alle ab und so weiter. So 5 populistische Scheißregeln und dann die Leute zu erpressen und zu sagen, ja, entweder ihr geht mit oder wir holen uns die Stimmen von der AfD, der ist halt sowas von auf den Sack gefallen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er damit nicht Leute verschreckt hat einfach. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber in Hamburg gab es irgendwie die ganze Woche über Proteste und Demonstrationen.
Heute, ne?
Ja, also Hamburg war da sehr stabil. Bei uns gab es zum Wochenende hin irgendwie am Samstag war eine große Demo. Also halb Hamburg war gefühlt auf den Beinen und hat gegen Merz, die CDU und die AfD oder generell Rechtsdruck oder Rechtsextremismus protestiert. Hamburg ist da auch sehr, sehr fit. In Hamburg sind ja auch die Umfragen echt gut. Ne? Wir haben ja im Februar auch Landtagswahl hier in Hamburg. Und bei uns sind die SPD mit großem Abstand Erster vor den Grünen und die AfD liegt bei uns bei 7%. Also das ist bei uns ist noch die Welt in Ordnung hier im Norden, hat man das Gefühl.
Das ist eine Statistik der Rationalität, die du um die ganze Welt hast. Schmelztiegel bzw. Großstädte, in denen mehrere Kulturen aufeinandertreffen, wählen fast immer eher linkslastig, weil die halt alle zusammenleben und das nicht anders gewohnt sind. So wie du, wenn du davon erzählst, dass du in Bremen halt in den 70ern halt auch so aufgewachsen bist.
In den 80ern eher so.
In den 60ern. Und das dann halt auf ländlichem Niveau, wo du mehr mit Angst vor dem Fremden schüren kannst, dass du da halt andere Wahlverhältnisse hast. Weil da wähle ich so, weil ich schon immer so gewählt habe.
Ja. Es wird interessant sein zu beobachten, wie das jetzt weitergeht. Ich glaube, die direkte Reaktion darauf gab es massiv Umfragen, wo die CDU 2% verloren hat oder 3, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, und der AfD dazu kam. Das heißt, die AfD lacht sich kaputt quasi.
Ich habe ganz viele gesehen mit AfD plus 4%, AfD minus 1%, alles Mögliche.
Okay, ja, aber also die ich gesehen habe, die großen waren irgendwie, ich glaube, 2% Verlust für die Union und 2% ist ja auch scheißegal. Und das ist halt genau meine Angst, dass er durch seinen Quatsch halt quasi, ja, das Narrativ irgendwie, ja, Ausländer sind alle kriminell und es gibt jeden Tag Massenvergewaltigung. Genau das, was die AfD ja schon seit Jahren von sich gibt, den Quatsch, dass das quasi für die breite Masse oder für die Mitte der Gesellschaft halt irgendwie das Narrativ halt dann stärkt so und das ist ich denke dass er sich damit selbst ins eigene Bein schießt und ich denke, dass er auch der große Verlierer dieser ganzen Sache ist ich habe schon so oft gerantet irgendwie über die Union. Meine Angst ist halt, dass wir uns wieder zurückbewegen. Julia Klöckner irgendwie, die frohlockt schon wieder, dass sie vielleicht einen Ministerposten kriegt. Also alle, die quasi in der vorletzten Bundesregierung gescheitert sind. Stichwort Nestlé, wo sie da ihren Arsch verkauft. Also es gibt ja nicht umsonst Statistiken, dass die Union mit großem Abstand die Partei ist, die am meisten Geld außerhalb verdient oder ja und da also diese Klöckner-Lobbyismus-Scheiße da mit ihr oder Spahn, der als Gesundheitsminister einfach völlig versagt hat, Milliarden irgendwie für irgendwelche komischen Maskendeals ausgegeben hat. Also Leute, die gescheitert sind politisch, dass die bald wieder Ministerämter bekleiden. Also der CSU-Dulli, irgendwie, der mal Verkehrsminister war, Dobrindt, der dann sich nicht zu fein, also der sich nicht zu schade war, dann irgendwie im Bundestag, als noch diskutiert wurde, wirklich irgendwie die Polizeibeschreibung zum Tod also von Aschaffenburg vorzulesen, wo du echt nur sagst, Leute, ey, das ist doch eine Grenze überschritten, was soll denn das jetzt? So, und ja, was ich letzte Woche auch gesagt habe, was mich an der Sache am meisten stört, ist dieses: Es gibt irgendwo eine Tragödie und die jeweilige Seite versucht, das für ihre politische Agenda auszuschlachten. Und dass es nicht darum geht, irgendwie, dass dieser Mann, der sein Leben dafür gegeben hat, diesen Kindergarten oder diese Jugendgruppe zu beschützen, dass der nicht gefeiert wird, dass dem nicht gedankt wird, so dass der Held ist, der im Mittelpunkt steht, sondern dass die Leute, die es für ihre politische Agenda ausnutzen, ne? Also die AfD und die CDU und so weiter waren von der letzten Tragödie, waren die auf einmal ganz still, weil dann rauskam, dass der Typ irgendwie ein Elon Musk-Fan war und die AfD unterstützt hat. Die wollten das dann irgendwie so umdrehen, so von wegen, ja, das kann doch nicht sein, dass der so, und das ist nur von den Linken jetzt so aufgebaut und also wirklich, es geht gar nicht mehr um die Tragödie, es geht nur noch um politisch, wie kann man das politisch verwerten für sich. Das finde ich einfach so unfassbar traurig, dass wir uns in so eine Richtung entwickelt haben.
Ja.
Es gab auch dieses Interview mit diesem mit der versteckten Kamera, mit dem AfD-Mann, der sagt, ja, wenn es Deutschland schlecht geht, geht uns gut. Wir finden das super, dass jetzt hier so viel passiert, weil wir kriegen immer mehr Prozente irgendwie.
Das ist halt super assiger Wahlkampf. Also ich finde das mega ätzend. Also ich finde, wenn wirklich die Mehrheit der Deutschen denkt, dass mit Einwanderungs- und Flüchtlingen und so, dass da was getan werden muss, ist das legitim. Und dass es da ein besseres System geben soll, finde ich vollkommen fein. Wenn das ein Mehrheitsbegehr ist, ey, investigieren, anständige Lösungen finden, nichts ad hoc machen, alles cool. Was ich nicht so cool finde, ist, wenn dann alles halt in eine politische Richtung geschoben wird und gesagt wird, ja, das waren jetzt halt Rot-Grün, die waren schuld. Das sind nur die, das war niemand sonst. Da gibt es überhaupt gar keine größeren, langfristigen Kausalzusammenhänge. Ich finde das dann noch wesentlich beschissener, wenn sich einzelne Politiker oder Parteien dahinstellen. Und dann halt sagen, die blockieren. Das sind die anderen. Das sind nicht wir. Die machen den Unsinn.
Genau. Merz hat diese Scheiße durchgezogen und die Schuld hat er dann zuerst der FDP gegeben, weil da einige ja gesagt haben, nee, das unterstützen wir nicht. Und als er gemerkt hat, das funktioniert nicht, dann sind jetzt wieder die Grünen und die SPD die Bösen, weil die haben das ja verhindert.
Ja, Lindner lutscht schon bei der CDU, ne? Ich habe gesehen, der hat schon gesagt, dass er nie wieder in eine Partei oder sowas geht oder in eine Koalition mit den Grünen. Bleibt ja nicht mehr viel übrig.
Nee, aber ihm, er braucht auch nicht mehr in die Koalition geben, weil die steht bei 4%, die kommen gar nicht in den Bundestag rein. Das darf man nicht vergessen, ne?
Die
FDP kann doch keiner mehr ernst nehmen. Also wirklich, also das, der Höhepunkt war ja, als er sich bei Massu angebiedert hat und sich da Hoffnung, Support erhofft hat. Also der lutscht ja, ich habe letzte Woche gesagt, der würde auch eine vollgepisste Toiletten-Sitz ablutschen, wenn ihm das garantieren würde, dass er seine 5% bekommt, ne? Der ist leider so. Ich glaube, der würde alles dafür tun. Einfach alles.
Demnächst Bündnis aus den grauen Panthern und der FDP und das sind dann die olivgrünen Katzen oder so.
Wow.
Da sehe ich's.
Ich frage mich sowieso, wie das werden soll. Ich meine, die AfD hat einfach viel zu viele Prozente, als dass man da irgendwie eine vernünftige Regierung bilden kann. Die CDU bzw. CSU sagt, wir wollen mit den Grünen nichts machen. Die Grünen halten sich bedeckt und sagen, wir schauen mal erstmal, was auch richtig ist. SPD hat sich auch noch nicht geäußert. Eigentlich äußert sich nur die CDU und die FDP. Ja, AfD will ja gerne schwarz-blau, aber das.
Genau.
Ich habe heute wieder ganz groß gelesen von Statement von Merz, irgendwie keine Zusammenarbeit mit der AfD. Ich weiß nicht, wie wollen wir eine Regierung bilden? Wie soll das gehen?
Geht ja nur Minderheit oder Schwarz-Grün-Rot. Also jetzt kommst du nicht auf die Prozente.
Ja.
Außer genau. Grün kackt so.
Aber das funktioniert ja nicht, weil sich immer mehr Leute dazu äußern, irgendwie, dass sie mit Grün nichts machen wollen. Also aus der Union.
Ja, aber ich sage ja, oder, ne, Grün und SPD verlieren so viele Punkte oder was weiß ich nicht, dass dann Schwarz-Grün Sarah Wagenknecht. Schwarz-Rot Sarah Wagenknecht. Dann gehen wir einmal von Mitte rechts zu Mitte links zu links.
Also ja, wir sind politisch momentan ziemlich am Arsch, wenn man das so sagen darf. Und das Geile war, nachdem der zweite Anlauf die Sache von Merz gescheitert ist, irgendwie, dann postete ganz Twitter voll von der Bild, die komplett ausgerastet ist und nicht ein Wort gesagt hat, wie irgendwie Merz hat sich verrannt oder so, sondern es ging nur darum, irgendwie die erste Seite war so irgendwie, ja, peinlicher Versprecher von Baerbock oder irgendwie so, und dann das nächste, ja, die SPD war zu feige dafür. Also es war nur, also das ist ja wirklich mittlerweile das Hausblatt der Union und der AfD mittlerweile. Also das ist ja furchtbar, diese Zeitung. Und ich denke immer, ich hab's ja gesagt, seit 100 Jahren sage ich das schon, irgendwie, dass diese vierte Gewalt im Land langsam mal entschärft werden müsste, weil die einfach zu viele Leute aufhetzt. Ne? Und dann kommen wir in solche Situationen, in denen wir jetzt gerade sind, ne?
Wir sollten auch, einfach alle die Tierschutzpartei wählen, dann haben wir solche Probleme gar nicht.
Ja, ich bin nun relativ strange, was ich wählen werde, einfach weil ich, ihr wisst ja, ein Riesenfan von Habeck bin, weil das ein Macher ist. Ich finde auch nicht alles geil, was die Grünen machen, irgendwie, es gibt viele Sachen, die mich an den Grünen auch nerven, so ist es nicht, aber es ist das kleinste Übel, weil ich glaube, niemand da draußen, wahrscheinlich schon, aber also ich würde gerade sagen, niemand da draußen irgendwie hat was er wählt, wo er sagt, da finde ich alles toll dran, die will ich aus Überzeugung. Bei der AfD wahrscheinlich wird es diese Leute geben. Ja. Aber also ich habe von den ganzen Parteien keine, wo ich sagen würde, irgendwie, da finde ich alles toll dran, die wähle ich aus Überzeugung. Es ist einfach das kleinste Übel, was man wählt, was übrigens schon seit Jahren so ist. Ja? Jetzt in Hamburg bei der Bürgerschaftswahl, gut, ich darf nicht wählen, weil ich Schleswig-Holstein ja bin, aber da wäre es für mich völlig klar, da würde ich SPD wählen, die machen einen super Job in Hamburg, da wüsste ich irgendwie, da ist meine Stimme einfach gut aufgehoben so. Das habe ich aber im Bund schon lange nicht mehr eigentlich. Oder hat das einer von euch, dass er so aus voller Überzeugung eine Partei wählen kann?
Aus voller Überzeugung nicht, nee. Ja, ich glaube, ich habe eine grobe Ahnung, was ich wählen werde, aber voller Überzeugung ist hier gar nichts.
Also ich wähle meine drei Parteien immer aus voller Überzeugung, aber das sind auch keine Großparteien.
Mhm. Okay.
Also ich wähle schon mit einer großen Überzeugung, aber trotzdem passt da bei mir auch nicht alles.
Es ist halt einfach so, muss man sich auch einfach mit abfinden, ne? Gut, ihr Lieben, dann lassen wir Politik hinter uns und gehen zum Technikbereich.
Halt, stopp. Was? Technik. Der Wahl-O-Mat ist ab dem Donnerstag verfügbar. Das sollte vielleicht noch gesagt werden.
Ich wundere mich, ob der mir jemals was anderes sagt als gefühlt die letzten 20 Jahre.
Also bei mir kommt lustigerweise auch immer das raus, was ich jetzt am Ende wähle. Deswegen passt's.
Man kennt mich als AfD-Gründungsmitglied.
Klar, logisch.
Mit meiner wirtschaftlichen Expertise.
Alles klar, Herr Höcke.
Anti-Europa-Partei hier.
Ihr wisst ja, wie gut meine Excel-Skills sind. Ich sag mal so, das AfD-Budget habe ich unter Kontrolle.
Oder Mann.
Gut, wir kommen zum Technikteil und die letzten Tage dreht sich bei mir auf meiner Google News-Seite alles um Nvidia und die neuen Karten und so weiter. Und da flatterte mir auch die Headline um die Ohren. Scalper und Bots schnappen die gerne die Grafikkarten schon vor dem Verkaufsstart weg. Wahrscheinlich auch die Crypto-Farmer und so.
Mal schon reservieren.
Ich weiß es nicht. Weiß sowas.
Kannst du schon die 5019 nicht 5080 und so reservieren?
Die waren schon im Verkauf. Ich weiß nicht, ob sie hier im Verkauf waren. Die Gerüchte besagen, dass viele europäische Läden nicht mal welche in Stock gekriegt haben.
Okay.
Die sind total weggescalpt worden. Die 5090 konntest du, da gab es jetzt Listings auf eBay und Co. für 9000 Euro für eine 5090.
Bitte? Oh.
9000 Euro.
Musst du bezahlen auf eBay und so, oder was?
Ja, genau, von den Scalpern. Also, das ist komplett wahnsinnig. Da gab es auch irgendwie einen YouTuber oder sowas, der hat eine Karte unterschrieben, also vor Ort bei einem lokalen Verkauf. Und irgendwie 5 Stunden später war die hier bei Craigslist zum Kauf für über 5000 Euro. Also, da geht's richtig rund.
Das kauft das jemand? Also, da muss ja wirklich reich sein, dass du da.
Ja, ich frage mich auch, warum gerade für Gamer sind diese Karten zwar nett zu haben, aber die Raw-Performance. Es sind ja keine richtigen Gaming-Grafikkarten mehr. Es sind ja jetzt schon 50% AI-Karten. Das heißt, wenn du die Raw-Power nimmst, sind die nicht wirklich viel stärker als die 40er-Serie. Erst wenn du die ganzen AI-Features nutzen willst, dann sind die wirklich teilweise sehr viel stärker.
Was aber sind denn die AI-Features von solchen Grafikkarten?
Die scalen dann, oder wie?
Genau, also gerade für den Gaming-Bereich ist es halt, ihr kennt ja sicherlich Raytracing. Und das ist ja so ultra... Licht. Das mit dem Lichtstrahlenberechnung, das ist ja ultra hardware-hungrig. Deswegen konnten die ersten Karten, das waren die 30er, da konntest du ja gar nichts mitmachen. Da ist ja dann 10 FPS gehabt und das war's.
Ja, Witcher 3, 30 FPS hier drüben.
Genau. Das bekannteste Spiel, was man immer aktuell macht, ist noch Cyberpunk, weil das wirklich eins der Hardware-Monster ist, was gerade auch Raytracing und sowas angeht. Und man konnte es selbst mit den 40er-Serien, konnte man es dann unter 4K, ich glaube, so auf 30 bis 60 FPS bringen oder so. Ich glaube, ohne irgendwas ist es dann auch unter 30 gewesen. Aber das Interessante ist halt, man nutzt halt Upscaling, das heißt, man rendert das Spiel in einer niedrigen Auflösung und skaliert es dann mit den AI-Kernen hoch, dass man dann aus, sag ich mal, 1024p machst du dann 4K.
Das ist das, was die PS5 macht, ne?
Also das ist das, was auch die PS5, was auch viele Fernsehgeräte mittlerweile auch machen können. Dann haben wir, abgesehen davon, dass in den Spielen noch ein paar mehr Informationen mit reinfließen, besonders was das Bewegungsmuster und sowas angeht, also die bekommen ein paar mehr Vektoren, um sowas zu errechnen, dass das ein bisschen schöner aussieht, weil das Upscaling leidet sehr, sehr stark unter Schlierenziehen.
So wie meine Unterhose.
Quasi. Und was jetzt ganz neu und jetzt in dieser aktuellen Serie total gebufft wurde, ist Frame Generation. Das heißt, die Karte kann auf einen berechneten Frame, ich glaube 6 oder 8 Frames generieren. Also du hast 8 künstliche Frames, die 2 einzelnen Frames dann verbinden. Das sieht visuell ganz gut aus. ist natürlich viel getrickst. Die Karte an sich wird dadurch ein bisschen langsamer. Das heißt, wenn man vorher irgendwie 30 FPS hat, landet man im Endeffekt bei 15 FPS RAW und die werden dann auf 100, 120 und 180 Frames hochgeschraubt. Hat denn dafür den gleichen Input-Delay, also das wird nicht dann irgendwie lagfreier, es fühlt sich immer noch ein bisschen grausig an, das zu spielen. Es sieht dann nur gut besser aus. Vielen und so gibt's immer noch. Besonders ist auch noch, dass dieses Mal irgendwie die Art und Weise, wie die Frames generiert werden, oder viele, ich glaube, viele der neuronalen Netze, die nutzen, wurden umgeändert. Ich habe jetzt eine Namensfindungsschwäche, kann man alles nachlesen, ist sehr interessant, wenn man sich dafür interessiert. Auf jeden Fall wurde die Technik gewaltig durchgemixt, geändert. Nvidia sagt jetzt, ja, wir haben jetzt hier in der 5080 die gleiche Performance oder 5070 in einer von den Low-Karten die gleiche Performance wie in der 4090. Ja, visuell, ja, es fühlt sich immer noch an. Also ich würde sagen, die Generation kann man mitnehmen, wenn man irgendwie, auch wenn man eine 40er hat, muss man aber nicht. Vielleicht gibt es in der 60er-Serie nochmal für Gamer ein bisschen was Geileres. Vor allem, da die Karten ja sowieso wieder weggescalpt werden, wie sonst was. Also das lohnt sich nicht, vor allem nicht für über MSRP-Preise. Aber der Vorteil ist, wenn jetzt die ganzen Scalper und die ganzen Miner und die ganzen AI-Dudes sich die neuen Karten kaufen, dann wird der Markt immer mit den alten Karten geflattet. Das heißt, im Gebrauchtkartenmarkt bekommt man jetzt unter anderem den einen oder anderen guten Deal. Oh, das war es so ungefähr zum Grafikkarten-Rant.
Duncan hätte gesagt, das war's im Groben, ne?
Ja, genau, das war's im Groben.
Das war's einfach im Groben, ne?
Ja, das war's im Groben.
Dann kommen wir zum nächsten Referat von dir. Prusa Core One. Ich weiß nicht, haben wir so viele Leute, die den 3D-Druckmarkt verfolgen? Ich bin mir nicht so sicher. Kannst du das kurz fassen, mein Lieber?
Ja, ich mach's kurz. Prusa hat jetzt endlich ihren Core One-Drucker released. Das ist ein Core XY-Drucker. Leute, die 3D-Druck kennen, wissen ungefähr, was das ist. Das gleiche, was Bambulab quasi macht. Hat bei denen sehr lange gedauert, bis so einer kam und jetzt ist verfügbar. Man kann ihn zusammengebaut kaufen und die Kits vorbestellen. Die werden im März und April geliefert. Zum Beispiel, ich habe mein Upgrade-Kit gekauft, das kommt im April. Ja, wer es mag, kann es jetzt.
Was kostet das?
Das Upgrade-Kit oder der Drucker?
Ja, allgemein.
Das Upgrade-Kit ist 500 ungefähr. Der Drucker kostet zusammengebaut 1300 und als Kit, glaube ich, 980 oder sowas.
Kannst du mir das Geld geben, Maris?
Also du kannst einfach ein paar Überstunden machen, dann kannst du ihn selber kaufen.
Wow. Kannst du Überstunden als Lehrer einfach machen und Geld
zu Ich habe keine Ahnung.
Ne, die Überstunden sind alle umsonst und freiwillig. Freiwillig in Anführungsstrichen.
Ich wollte gerade sagen, freiwillig.
Am Arsch freiwillig, ja.
Kannst du ja auch mal machen, ne?
Was mich mehr interessiert, mein lieber Maris, ist dein Home Assistant. Erzähl uns mal, bist du jetzt voll automatisiert bei dir zu Hause?
Genau.
Hast du ein automatisches Klo neben deinem Rechner stehen?
Ich habe ein automatisches Klo, ich habe einen mit Bidet. Aber darum geht's ja gar nicht.
Lässt du dir gerne das Arschloch schön weich spülen, oder?
Alter, das ist wie Scheißen in der Zukunft, ich sag's dir.
Ich will auch so gern so eins.
Ich habe hier schon lange Smart Home Sachen am Start, angefangen bei den Lichtern, die ich irgendwie schon 2017 gekauft hatte. Jeder, der einen Echo Dot hat, der nutzt, der kennt das ja auch ein bisschen. Ich habe tatsächlich mit meiner Heizung und meiner Fenstersteuerung über verschiedene Sensoren laufen, hauptsächlich Akara, und das hat mich immer sehr lange genervt. Der Server oder das, was da passiert, ist immer nicht so responsive. Die Heizungen drehen manchmal sehr stark auf. Also es ist alles nicht so rund. Und dazu kam jetzt noch, dass ich habe ja zwei Systeme aktuell am Laufen. Hier, das ist Akara und Hue. Beides braucht natürlich eine eigene Bridge. Und meine Katze hat es geschafft, volle Luzi sich auf die eine Bridge zu übergeben. Was dafür gesorgt hat, dass sie kaputt gegangen ist.
Wow.
Und ich habe mir jetzt einen Dell Thin Client gekauft. Das ist so ein Mini-PC, der man für Server und so nutzt. Und da kann man aber ganz gut Home Assistant drauf machen. Das ist so ein Open Source Smart Home Management System, was halt lokal dann läuft auf dem Computer, wo es installiert ist und keine Server und kein gar nichts braucht. Das heißt, auch wenn das Internet mal weg ist, geht's trotzdem. Und da kann man einfach mit so einem Stick alle Anbieter unter einem Dach bringen und auch miteinander vereinen, auch die sonst eigentlich gar nicht miteinander vereinbar waren. Und das mache ich dann. Und es ist noch nicht am Laufen. Ich habe es jetzt hier liegen. Ich habe vorhin die Festplatte in dem Teil getauscht. Der hat meine alte M.2 SSD gekriegt. Und ich werde ihn jetzt nächste Woche, im Laufe der Woche mal einrichten. Und dann vor allem meine Heizungssteuerung, die mir über Akara mich sehr angepisst hat, mal lokal für mich selber zusammenbasteln. Und dann mal gucken.
Weißt du, wenn ich an Home Assistant denke, dann denke ich immer so, ich möchte jetzt die Kaffeemaschine anmachen, indem ich sage, Kaffeemaschine an, oder über die App von der Arbeit aus, ich bin gleich zu Hause und will einen geilen Milchkaffee, hier, mach mal. Oder wenn ich von zu Hause, oder wenn ich hier sitze am Rechner und sage, oh, meine Dusche dauert, braucht jetzt noch irgendwie, was weiß ich, eine Minute, bevor sie warm wird, oder jetzt mal übertrieben eine Minute, was weiß ich, 20 Sekunden. Also, man möchte jetzt schon mal die Dusche anmachen. Das ist für mich so Home Assistant. Also, wofür brauche ich einen Assistenten, die Heizung hoch oder runter zu drehen oder das Fenster auf oder zuzumachen?
Ja,
das scheint mir so ein bisschen useless.
Ja, Home Assistant an sich, das System, ist ja unendlich erweiterbar. Ne? Also jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt nur Akara oder sowas habe, bin ich halt sehr limitiert, was ich machen kann. Home Assistant gibt dir die unendliche Möglichkeit. Du könntest mit Home Assistant, wenn deine Kaffeemaschine smart genug ist, dass die da ein Plugin für hat, könntest du das zum Beispiel so machen, dass wenn dein Handy in dein WLAN-Netz gerät, dass der Kaffee automatisch gestartet wird, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst.
Aber da muss ich mir eine ganz teure Kaffeemaschine dafür kaufen, die das überhaupt kann, oder was?
Hast du eine, die, wenn man sie einschaltet, das machen kann?
Nee.
Ja, ich kenne das, weil die von meiner Mutter, die ist so, wenn du sie, wie die Strom
bekommst, ist automatisch. Ich habe so einen Vollautomat, da musst du ja zumindest auf Cappuccino drücken.
Vielleicht kannst du deine Mutter mal mit Steve connecten, das ist ja in etwa dasselbe Baujahr, und dann kann sie ihm erklären,
wie es funktioniert. Wow. Dennis, woher kommen jede Woche diese Tiefschläge? Du fettes Schwein.
Echt mal, ey. Unfassbar.
Ich hab doch sonst nichts.
Guck dich doch mal im Spiegel an, Alter.
Ich hab doch sonst nichts.
Ja, toll, Alter. Krömer Flames, irgendwie ist deine Therapie, oder was?
Er hat doch sonst nichts, Steve.
Ich hab's doch gerade gesagt, ich würde mich im Spiegel angucken, wenn ich zwei hätte, aber so passt nicht.
Wow.
Okay. Wow.
Okay, also für mich ist Home Assistant immer noch so ein bisschen, aber wenn du reich bist, glaube ich, geht das alles, was ich gerade gesagt habe, ne? Also es gibt ja so Häuser, die das alles können, habe ich schon gesehen sogar.
Ja.
Wo du sagst, hier, mach mal hier, Assistant, mach mal die, oder App, mach mal bitte meine Dusche schon an, oder was weiß ich.
Ich kann diesen Blödsinn hinterher, ohne dafür hunderttausende Euro ausgegeben zu haben.
Ja. Ich wohne hier zur Miete, sonst würde ich sagen, Maris, ich zahle deine Fahrtkosten, du kommst hierher und wir machen das bei mir auch. Aber
ich kann dir das ja mal irgendwann zeigen, wenn es fertig ist. Dann
zeige ich mal, ich bin mal gespannt, ja. Dann schon mal wieder einen schönen Vlog. Ich habe mich juckt, so ein bisschen in den Händen mal wieder was zu vloggen. Hätte ich Bock drauf.
Bisschen aber, Maris Fingern.
Alter, was ist denn schon wieder mit dir?
Ich weiß nicht. Digga. Liebe Community, sagt ihr doch auch mal was.
Sagt nichts.
Doch, sag
was. Lass es geschehen.
Wir kommen zum Sport, liebe Community. Und ich möchte ausnahmsweise mal nicht mit dem Fußball anfangen, sondern mit einem Beben, was heute passiert ist. In der NBA, was mich persönlich auch betrifft, weil ihr wisst ja, dass ich seit Dirk, the German Wonderkind, ein großer Mavs-Fan bin, und die haben ihren Trademark-Player getradet zu den Lakers. Das ist eine sehr, sehr, sehr dumme Entscheidung, weil Luka vielleicht der beste Spieler der NBA gerade ist. Mit der Begründung, pass mal auf, Defense wins Championships. Wir lassen uns hier die Monobraue von den Lakers, den Center, Anthony Davis, irgendwie dafür andrehen. Und noch einen zweiten Spieler, den ich gar nicht kenne, und irgendwie ein Zweitrunden-Pick im nächsten, oder ich weiß nicht, 2029 oder so im Draft. Und dafür geben die ihren Franchise-Player weg, den vielleicht momentan besten Spieler in der NBA, oder zumindest einen aus der Top 3. Und keiner versteht es. Es ist wohl eine Aktion von Mark Cuban gewesen, scheinbar. Auch Dirk hat irgendwie einen geschockten Smiley gepostet. Und was Bodenlose an der ganzen Sache ist, sie haben Luca vorher nicht mal gefragt.
Das fand ich so lustig, als ich das vorhin gelesen hatte.
Sie haben einfach diesen Trade durchgeballert, ohne ihn da zu in irgendeiner Weise in Kenntnis zu setzen, was der absolute Wahnsinn ist. Sie schwächen sich damit unglaublich, weil man merkt ja, ohne Luca jetzt gerade läuft es, also die kämpfen gerade, um überhaupt in die Playoffs zu kommen, weil Kyrie alleine offensiv das gar nicht stemmen kann. Und dann geben sie ihren, wo alle sagen, boah, wann ist Luca wieder fit, damit wir wieder irgendwie um die Meisterschaft mitspielen können. Den geben sie jetzt weg und holen dafür einen Center, wo sie eigentlich gerade erst einen Center geholt haben mit Gafford, der auch eigentlich relativ gute Arbeit leistet. Versteht kein Mensch. Die Dallas-Fans sind mad as fuck. Auf Twitter wird nur geflamed. Absolut unverständlich, dieser Trade. Und ich verstehe auch nicht, wie Cuban auf so eine Idee kommt. Ich habe schon gedacht, ob da hinter den Kulissen irgendwas vorgefallen ist, dass Luca sich irgendwie schlecht benommen hat oder irgendwie den was ich raushängen lassen hat. Wir stecken da nicht drinne, aber normalerweise ist es nicht in irgendeiner Form nachvollziehbar. Und als NBA-Fan und als Mavs-Fan werde ich wahrscheinlich jetzt zum Lakers-Fan, was eigentlich nicht geht, weil ich LeBron James halt einfach nicht mag. Aber ich liebe halt Luca und es ist total nicht nachvollziehbar für keinen.
Ist LeBron James nicht auch schon wie 50?
Nö, der ist über 40, aber der macht ja seine Punkte noch, ne? Und der ist vor allen Dingen, hast du ja bei Olympischen Spielen gesehen, da war der Leader des Teams. Also den respektieren alle. Das ist nach Michael Jordan der zweitbeste Spieler aller Zeiten wahrscheinlich.
Was sind so die Halbwertszeit bei Basketball? Also ich für mich als
jemand, der nicht spielt. Wenn du richtig, richtig gut bist, kannst du schon Mitte 40.
Man, Dirk hat bis 40 gespielt. 40, ne?
Boah.
Ja, aber ja, das sind dann wirklich halt so die ganz krassen, die das schaffen. Aber in der Regel bist du auch so 38, ist meistens bei vielen schon Ende.
Also es ist halt kein, sagen wir mal, Sport, wo du, also zum Beispiel Fußball, wo du über die Geschwindigkeit kommst und wo du eine unglaubliche Kondition haben musst. Es ist im Prinzip wie Tischtennis spielen. Ich habe ja nur zweimal NBA-Spiele live, oder dreimal? Ist egal. Dreimal NBA-Spiele live gesehen und die laufen halt nicht viel, ne? Die traben irgendwie von einer Seite auf die anderen. Und wenn du da Erfahrung hast und weißt, wie das läuft, wo du stehen musst und so weiter. Ich meine, Dennis Rodman war auch uralt und war immer Leader in den Rebounds, weil er einfach wusste, wo man stehen muss. So. Oder das Verhalten von dem Ball kannte oder was weiß ich was. Und LeBron ist halt immer noch, also der ist ja seit 10 Jahren immer irgendwie, kriegt die meisten Punkte im All-Star-Game oder die meisten Stimmen. Also der Typ ist so ehrgeizig und der hat ja immer diesen Ego-Trip, irgendwie der beste Spieler aller Zeiten sein zu wollen. Die Fakten sprechen natürlich klar für Michael Jordan. Ich habe Michael Jordan auch live erlebt, irgendwie. Mhm. Das ist ein unantastbarer Goat und der wird auch nie erreicht werden, selbst wenn es irgendjemand schafft, eine bessere Statistik zu haben. Aber LeBron wird davon getrieben und ja. Also ich bin hin und her gerissen, was die Lakers angeht. Ich mochte die Lakers gerade früher sehr gerne mit Magic Johnson und mochte sie eigentlich immer. Aber ich bin halt kein Fan von LeBron James einfach.
Ich frag nur, weil für mich kommt, also ich gucke nicht viel Basketball, ne? Wann gucke ich das? Einmal alle 5 Jahre oder so. Mir kommt es immer so vor, als würden die von links nach rechts Suicide Sprints machen, aber wir haben ja auch etabliert, dass ich fett bin. Dementsprechend sind auch diese 30 Meter für mich ein Suicide Sprint.
Sind das überhaupt 30 Meter?
Ich weiß gar nicht, wie viel es genau, wie lang der Basketballcourt ist, aber was du auch nicht vergessen darfst, da wird ja auch relativ viel gewechselt.
Da wird gewechselt. Okay. Und vor allen Dingen diese schnellen Fastbreaks, die hast du nicht so oft.
Ja, und meistens sind es dann zwei Spieler, die nach vorne rennen.
Richtig,
oder so.
Ne? Und LeBron macht das selten, beziehungsweise er ist dann der den schnellen Pass gibt auf die Jungen, die da vorne stehen. Also Basketball ist jetzt kein Kontaktsport. Du darfst den Gegner gar nicht anfassen, sonst wird sofort gepfiffen. Ne? Und konditionell jetzt auch nicht so arg anstrengend, denke ich.
Okay.
Na gut, und außerdem ist LeBron, wie gesagt, auch so ähnlich wie Cristiano Ronaldo, der auch so lange spielt. Ist der auch so ehrgeizig, ernährt sich gut, macht viel für seinen Körper, arbeitet und der ist fit. Also, und ja.
Meine einzige Basketballerfahrung ist so mit 15 Jahren, da war ich dann ein bisschen stämmiger, sage ich mal, bevor ich dann das erste Mal richtig abgenommen habe. Da hat mein Sportlehrer mich immer die männliche Mareike genannt, weil das war das dicke Mädchen im Mädchenteam und die konnte gute 3 Punkte werfen. Dann habe ich mir gedacht, das mache ich auch und das war alles, das weg mit Basketball. Mehr weiß nicht.
Wenn du heute sowas sagen würdest, irgendwie jetzt so.
Wär auch zu Recht.
Ja, klar, aber nicht 1999 recht, oder wann das war.
Aber ich glaube, ich werde dich in Zukunft nur noch männliche Mareike nennen.
Ich bin schon ins Fettnäpfchen getreten, weil ich irgendwie im Sportunterricht zu einem Mädchen gesagt habe: Oh, du bist aber heute eine lahme Ente.
Oh boy. Wow, okay.
Sind die Eltern schon auf den Barrikaden. Du darfst gar nichts mehr sagen, in irgendeiner Weise. Die steht die ganze Stunde bei mir im Sportunterricht nur rum, macht nichts. Irgendwie, dann sage ich einmal du. Heute war es aber wie eine lahme Ente, aber ganz vorsichtig und natürlich im Spaß, ne? Du darfst gar nichts mehr sagen, was irgendwie negativ ist. Aber
das finde ich jetzt nicht so.
Die dicke Mareike finde ich schon, ja.
Die männliche Mareike. Also ja, die andere war die dicke Mareike, ne? Und das hat er auch immer so gesagt.
Ja, das kannst du
jetzt nicht. Du kannst nicht eine Frau dick nennen, das ist so krass.
Ey, to be fair, ne? Die war nicht wirklich stämmig, aber ich war ein ziemlicher fetter Klops mit 15. Ich habe dann irgendwie von 16 bis 18 habe ich 40 Kilo verloren und wurde rank und schlank, ne, mit dem Sport gemacht. Aber mit 15 war ich ein ziemlicher fetter Klops. Hätte der mich der dicke Dennis genannt, ich hätte es wahrscheinlich mit Humor genommen und dann eine Tafel Schokolade mit Tränen gegessen.
Wow. Okay.
Na?
Dann war gestern Nacht der Royal Rumble, war super geil, irgendwie ging fast 5 Stunden, alles daran war toll, bis auf den Ausgang. Ich will jetzt hier nichts spoilern, für die den Rumble noch nicht geguckt haben.
Mir wurde gespoilert und deswegen gucke ich ihn mir nicht an.
Also 2 Gewinner, mit denen ich persönlich nicht so viel anfangen kann. mich hat der männliche Gewinner noch ein bisschen mehr getriggert, weil da so viele Stars im Rumble waren, wo ich sage, ich sag jetzt nichts, das wär gespoilert. Also das Event an sich war grandios. Also ich war richtig glücklich, hab's gefeiert. Normalerweise mache ich auch immer so, dass ich, wenn Wrestling Pay-per-View oder heute sagt man ja hier Premium Live Event läuft, dass ich nebenbei zocke. Ich habe nicht eine Sekunde gezockt, weil es einfach so spannend war. Für mich ist auch der Royal Rumble nach WrestleMania immer der schönste Pay-per-View des Jahres. Und es war ein richtig tolle 5 Stunden. Also für alle, die Wrestling verfolgen und sich sagen, ja, gucke ich das oder so, kann ich wärmstens empfehlen. John Cena war wieder mit dabei, der macht gerade sein letztes Jahr. Der hat jetzt gesagt, für ein Jahr gebe ich noch mal rein und mach noch mal die Show mit. Und der hat eine ganz gute Figur abgegeben, wie ich finde, und hat nach dem Event eine unglaubliches Interview gegeben in der Pressekonferenz danach, was alle irgendwie als das Beste oder das mit meisten Charisma und, wie man heute sagt, mit Aura gegeben
hat. Aura 1000.
Und genau, sowas. Und es wurde unglaublich gefeiert in der Wrestling-Szene. Das kann man sich vielleicht auch nochmal angucken, weil er hat quasi gesagt, das wäre auch schon ein Spoiler. Ich sag gar nichts. Guckt euch alles an. Es war richtig, richtig toll. Und wir gehen weiter zur Bundesliga.
Hass.
Purer Hass.
Ich kann nicht verstehen, dass wir nach dem Prozess, ihr müsst euch ja vorstellen, Bremen war die Stadt, die gesagt hat, wir finden, dass Hochrisikospiele nicht nur wir als Stadt bezahlen sollten, das Polizeiaufgebot, sondern es betrifft den Verein, es geht um den Verein. Wir möchten, dass mindestens die Hälfte vom Verein übernommen wird. Und sie haben vor dem Bundesverfassungsgericht Recht bekommen. Und die DFL war natürlich richtig salty, ist ja klar, da geht's ja nur um Geld, Geld, Geld. Und jetzt müssen Vereine die Hälfte dieser Hochrisikospiele tragen. Seit diesem Urteil waren jetzt 4 Bundesligaspieltage und in allen 4 Bundesligaspielen sind wir von den Schiedsrichtern benachteiligt worden. Ein Schelm, wer hier Böses denkt, es ist schon sehr offensichtlich. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt am Freitag. Wir haben ein gutes Spiel gemacht gegen Mainz, hätten höher führen müssen eigentlich. Mainz hat nicht eine richtige Torchance hingekriegt. Die hatten, glaube ich, eine Expected Goals von 0,02 oder so. Also, oder 0,2. Die haben nicht gut gespielt bei uns. Das 1-0 war eigentlich schmeichelhaft für Mainz. Also ein Top-Abend für uns. Und dann hat der Schiedsrichter kam auf die, dass es eine gute Idee ist, irgendwie 3 Werder-Spielern rot zu zeigen. Oder 2 Spieler und dem Trainer. Folgendes ist passiert, wir schreiben die 93. Minute, Stark, unser Abwehrspieler, der auch ein gutes Spiel gemacht hat, kriegt den Ball zum Einwurf und er rollt den eigentlich zu jemandem anders, der immer die Einwürfe da macht, von der Seite nämlich Patrick Weiser, und kriegt dafür eine gelbe Karte.
Und er hatte schon gelb.
Niemand lässt Innenverteidiger den Einwurf machen.
Leben. Also, sorry, aber ich bin völlig ausgerastet vom Fernseher. Und der Kapitän, der sich beschweren darf beim Schiedsrichter, ist auch ausgerastet und hat ihn 3-mal von hinten angetippt, weil der ihm den Rücken zugezeigt hat.
Hast du das Statement gehört von dem?
Ich habe das Statement gehört. Ich binde das Statement jetzt schon ein, weil seine Erklärung war, ja, das war grobes Zeitspiel, dafür gibt's dann gelb. Nein, war es halt nicht. Er hat einfach nur den Ball weitergegeben an den, der die Einwürfe da macht. Das heißt, die erste gelb-rote Karte ist schon ein scheiß Witz. Nur mal ganz kurz zur Ergänzung, wir spielen nächste Woche bei Bayern München. Ja?
Ja.
So, ich würde sagen. Ja. So. Dann Friedel, zweiter Innenverteidiger, kriegt gelb-rot, weil er von hinten angetippt hat und sehr erbost war. Ja, warum war der wohl erbost? Der kriegt auch gelb, hatte auch schon gelb, geht auch vom Platz. Nach dem Spiel geht unser Coach dahin und der ist auf 180. Er hat dann gesagt, er hat sich dafür entschuldigt und so weiter, aber er sagt, in den letzten 4 Spielen hat sich bei mir einiges angestaut, was ich total verstehen kann. Und der hat wohl dann auch 1-2 Worte, die etwas, wie soll ich sagen? Ich weiß nicht genau, was er gesagt hat. Harscher wahrscheinlich wird das Dings. Und der kriegt dann glattrot, ist nächste Woche auch nicht dabei. Da frage ich mich, in welcher Welt leben wir, dass man nicht mehr kritisch irgendwas hinterfragen darf bei Schiedsrichtern? Und ein Dortmund-Fan aus einer Community schrieb dann, ja, bei dem sitzen die Karten ganz locker. Ja, das aber
stimmt doch. Hast gesehen,
du kannst doch nicht eine Mannschaft so benachrichtigen. Geil ist, dass letzte Woche, wo eine ähnliche Szene war mit einem BVB-Spieler, weil Werder ja kurz vor dem 3-2 stand und Druck gemacht hat, weil die halt in Überzahl waren. Genau dieselbe Szene hat auch dann auf Zeit gespielt. Irgendwie hat auch nochmal den Ball weitergegeben. Und da haben sich die Werder-Spieler beschwert. Und dann hieß es, ja, ich kann jetzt nicht jemandem gelb-rot geben, wenn er einen Einwurf hier irgendwie, so, das nennt man Fingerspitzengefühl so. Also sorry, es wird in jedem Spiel mit also nicht nur was die Handregel angeht, sondern auch generell irgendwie mit zweierlei Maß gemessen. Der Schiri, keine Ahnung, es gab halt Tumulte, die Werder-Spieler standen alle mit dem Schiedsrichter rum. Jeder hat gesagt, wir sagen jetzt nichts, sonst kriegen wir auch Gelb-Rot. Es kann doch nicht sein, dass der drei Leute quasi vom Platz schickt, die jetzt alle drei in München nicht dabei sein werden. Und dass es jetzt das vierte Spiel ist, wo sowas passiert. Gegen Dortmund irgendwie das zweite Tor, was ich hätte zählen dürfen, dann das Ding kurz vor Schluss, wo ein freistehender Weiser den Ball, ja genau, der Elfmeter und den freistehenden Weiser, der den Ball nur einschieben muss, wird von hinten weggeschubst, wird alles ignoriert, irgendwie da gibt's keinen VR, der sich einschaltet.
Heidenheim.
Gegen Heidenheim, das klare Ding kurz vor, wo jeder im ganzen Stadion gesehen hat, das hat nicht mal berührt, der Freischuss, der dann das 3-3 gibt. Ja. Ja, das ist alles so affig, was war denn noch? Da war noch irgendwas anderes.
Das sind schon die großen.
Gegen Augsburg war auch noch irgendwas.
Ja, aber das sind schon die großen. Ich muss mir vorstellen, wir hätten jetzt vielleicht 4 Punkte mehr. Dann stehen wir nämlich bei 34 Punkten, sind 3 hinter Frankfurt und sind
auf Platz 4.
Ja, wir sind Champions League Aspirant. Ja,
genau.
Na, und wir spielen ja auch keine schlechten Spiele diese Saison.
Wir haben, alle Spiele waren nicht schlecht. Alle 4. Du kannst nicht sagen, dass wir auch das gegen Augsburg war nicht schlecht.
Nee.
Wir haben gut gespielt. Auch bei Red Bull und so. Also. Und
Wer da sagt, dass das jetzt wirklich Zeitspiel war von Stark, der soll sich da mal hinsetzen und ganz kurz seinen Stopptor anmachen. Der nimmt doch wirklich den Ball auf, sieht sofort Weiser und sagt, ach du, und dann wirft er den.
Genau, absolut. Das ist gar kein Zeitspiel.
Das Einzige, was ich in Anführungszeichen ein bisschen scheiße fand, war, dass Ole Werner den Ball halt sehr, sehr lapidar so langsam hochgeworfen hat. Also wenn hätte Ole Werner da in dem Moment eher Zeitspiel betrieben.
Ja.
Und das, ja, aber der hat ja wirklich, der kriegt den Ball, sieht, ach, da drüben ist mein Mann, spielt den Ball direkt, also wirft ihn direkt rüber und zack, sofort gelbe Karte. Ich hab's nicht verstanden.
Ja. Keiner hat's verstanden.
Niemand. Und dann gibt's ja dann hier die Internetdetektive, die gesagt haben, der Schiri hat einfach vergessen, dass Stark schon eine gelbe hatte.
Das und kann wohl möglich sein,
und
ja.
Weil ja, Sekunde, und der hat doch zuerst nur gelb gegeben und hat dann auch gewartet mit gelb-rot, ne?
Genau, und dann meinen sie, man sieht daran, wie er reagiert, dass ihm wer im Ohr gesagt hat, du Bruder, der hat schon gelb. Und dann hat er noch die rote nachgezückt und von da an war das dann so ein, jetzt muss ich es auch durchziehen. Jetzt
ja, ich glaube, das war so ein Ding,
Das ist wieder so, wie so ein Schiedsrichter, wo man so eine Wut kriegt, so von wegen, der keinerlei Autorität hat auf dem Feld und dann durch Karten irgendwie sich dann ein abwächst darauf, irgendwie, dass er irgendwie ich meine, ich bin ja echt, was Schiedsrichter angeht, die haben einen Scheißjob und alle hassen sie. Ich würde auch niemals Schiedsrichter werden wollen. Die haben für das
Geld würde ich es machen.
Ja, die verdienen ja nicht viel. Die kriegen ja nicht viel. Das sind ja keine Profischiedsrichter. Das ist ja die Hauptkritik in Deutschland.
Die kriegen trotzdem relativ viel Geld dafür. Die kriegen vierstellig pro Spiel.
Genau.
Das ist doch nicht viel.
In der ersten Bundesliga. Natürlich im Vergleich zu dem, was sie für eine Verantwortung haben, klar, logisch, aber trotzdem.
Das ist doch nicht viel im Vergleich, was Fußballer kriegen, ist das ein Schiss auf den heißen Dings. Deshalb sagt man ja, Leute, wir bilden Profischiedsrichter aus und nicht irgendwelche Zahnärzte, die das nebenbei machen. Das geht nicht. Also es geht um so viel Geld.
Ja, bin ich auch dafür, aber ich meine nur trotzdem gerade, ist jetzt nicht so.
Ich habe das nur mal ganz kurz gegoogelt, ne? Die verdienen Minimum 60.000 Euro plus 5.000 Euro pro Spiel. Und das könnt ihr auch noch nebenberuflich machen.
Ja, dann erzähl das mal, erzähl die Summe mal einem Bundesligaspieler. Die haben doch eine unglaubliche Verantwortung und das ist doch, also vergleichsweise ist das doch ein Schiss, was die verdienen.
Ja, und Durchschnittsdeutsche verdient wesentlich weniger und du stellst dich auch nicht
im Vergleich zu denen. Ja, aber Durchschnittsdeutscher verdient auch nicht so viel wie ein Profifußballer. Das ist ja nun festes Teil dieser Bundesliga, sind ja die Schiedsrichter. Warum?
Ja, aber gleiches Argument wäre, warum soll sich denn, keine Ahnung, Niklas Füllkrug Mühe geben, wenn Lionel Messi auf dem Platz steht? Der verdient ja viel mehr, muss ich jetzt auch nicht so ernsthaft spielen.
Aber der Durchschnittsdeutsche kann auch nicht ein Fußballspiel verpfeifen.
Das Steves Argument ist aber, der Schiedsrichter verdient ja weniger als die Spieler. Das kann ja kein Anreiz sein.
Es ist ein Spitzensport, es ist Deutschland Sport Nummer 1. Und danach werden die Spieler, es ist ja Angebot und Nachfrage. Die Spieler verdienen das Geld, was sie wert sind, irgendwie. In diesem Kosmos. Warum soll denn der Schiedsrichter so viel weniger bedienen, wenn er eigentlich die wichtigste Figur auf dem Platz ist? Also ich finde, lieber den Schiedsrichter mehr zahlen, aber das ist wieder so typisch DFL, ne? Nee, siehe jetzt die Sache mit dem Bundesverfassungsgericht. Bloß nicht Leuten, die nicht Spieler sind, irgendwie mehr zahlen als sie. Also
das Problem ist aber nicht das Geld, sondern die Ausbildung.
Ja.
Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Also wir müssen uns ja nicht über das Geld streiten.
Es ist beides das Problem scheinbar. Die machen ja pro Jahr irgendwie, keine Ahnung, dann einmal so ein Lehrgang vor beim DFB, wo die erklärt kriegen, was wir jetzt in der Saison pfeifen. Und ich weiß gar nicht, wie viele Lehrgänge die haben, aber irgendwie nicht so viele gefühlt so. Das heißt, es müssen Profischiedsrichter, die das hauptberuflich machen. Und da musst du denen einfach ein bisschen mehr bezahlen. Und dann ist wahrscheinlich auch die Ausbildung eine bessere.
Ja,
keine Ahnung, das geht auf jeden Fall nicht so weiter. Ich finde, der gesamte Fußball müsste umgestellt werden. Das gibt's in der NFL oder in den US-Sports auch nicht. Das sind alles Profischiedsrichter.
ich glaube, die verdienen ganz gut. Du machst mindestens 15 Spiele im Jahr, steht hier, für 5.000 Euro plus mindestens 60.000 Euro nochmal fix. Und das geht auf 70.000 hoch ab 5 Jahren. Dann bist du bei 135 bis mindestens 145.000 Euro brutto im Jahr. Dafür, dass du fivest. Und das Problem ist, dass die einfach nicht gut genug ausgebildet sind und dass da keine generelle Linie drin ist, ne?
Nee, das Problem ist, dass sie nebenberuflich oder hauptberuflich Zahnärzte und Juristen oder sonst was sind. Das ist
ey, bei 145.000 Euro brauchst du, ich will keinen Nebenberuf suchen.
Ja, ey. Aber es sind es trotzdem meist, viele haben, arbeiten dann noch halbtags oder irgendwie sowas. Verrückt. Oder mal eine halbe Stelle quasi, klar. Ja, das Ding mit den Profischiedsrichtern, ich bin grundsätzlich auch dafür. Das Problem ist nur, dann gucke ich manchmal nach England. England sind Profischiedsrichter und da wird teilweise auch so eine Scheiße gepfiffen. Und deswegen, ich weiß halt auch nicht, ob das dann, also die Ausbildung muss halt da sein, ja. Nur weil es jetzt direkt Profischiedsrichter sind, heißt es halt aber auch nicht direkt, dass es gut ist, ne? Deswegen muss man halt dann, aber ich bin trotzdem auch der Meinung, das sollte für die ihr einziger Job sein und die dürften nichts anderes machen.
Ja klar, aber ist das nicht auch so ein deutsches Ding, dass wir eigentlich sagen würden, wir bilden die so gut aus, dass die TÜV auf den Arsch tätowiert bekommen und alle 4 Jahre ein Check-up müssen? Das wäre so ein deutsches Ding.
Es gibt so eine kleine Überprüfung, das hat man ja in der Stitcher-Doku gesehen, dass die irgendwie so einen Test einmal im Jahr machen müssen, irgendwie, dass sie noch die Kondition haben.
Sporttest halt, genau.
Ja, ja, genau.
Also mein Auto wird alle 4 Jahre auf innerliche Hodenschäden durchgesucht, aber so ein Schiedsrichter hustet einmal, oder wie?
Ja, vor allem, die haben ja auch eine Altersgrenze, ne? Der Gräfe, der heult ja jede Woche rum, irgendwie, dass er nicht mehr Schiedsrichter sein darf, obwohl er es gerne würde, weil er einfach zu alt ist, ne?
Ich meine, die könnten wir doch zumindest als Videoschiedsrichter dann noch einsetzen, aber selbst das dürfen sie ja dann nicht.
Und Gräfe war auch nicht der geilste Schiedsrichter.
Ich sag ja nur, klar, darum geht's nicht. Ich meine nur generell, ne?
Naja. Aber gut.
Also, ja, also sowas kannst du, was da im, natürlich habe ich auf die Werder-Brille auf, ist ja völlig klar, aber das, was der da in Bremen gezeigt hat, das kannst du einfach nicht bringen, finde ich. Das ist einfach die halbe Mannschaft rausstellen irgendwie. Ich habe gedacht, du musst die anderen alle zurückhalten, sonst, keine Ahnung, was dann passiert, wenn du plötzlich eine Rudelbildung mit 10 Leuten um dich rum hast, die alle sagen, sag mal, tickst du noch richtig?
So wie Schweiz-Türkei 2004 oder wann
so das war. So ein bisschen, ja.
Aber wo die Leute dann einfach völlig durchdrehen, weil sie einfach die halbe Mannschaft irgendwie vom Platz gestellt wurde.
Ich habe jetzt nicht die Werder-Brille auf und ich fand es auch katastrophal. Ja. Das war richtig scheiße.
Ja, vor allen Dingen, ich hätte gerne, jetzt ist so wieder die Zeit, wo es so zur Meisterschaft geht, wo der FC Bayern auch mal patzt. Wir haben die ja letztes Jahr schon zu Hause besiegt. Und ich habe gesagt, ja, vielleicht unterschätzen die Werder wieder so ein bisschen, so wie letztes Jahr. Und die machen auch nicht mehr, gut, jetzt haben sie jetzt gegen Kiel 4 Dinger gemacht, haben dann noch 3 gekriegt.
Aber 4-3, ja, das war
ja knapp. Ja, eben, also Bayern ist nicht mehr unschlagbar, beziehungsweise da schon mal einen Punkt mitnehmen als Underdog irgendwie und damit die Meisterschaftskraft wieder spannend machen, damit Leverkusen wieder ranrücken kann oder so. Das war so mein Plan. Jetzt darf Ole Werner nicht an der Seitenlinie stehen, obwohl er sich entschuldigt hat. Jetzt haben wir unsere besten beiden Innenverteidiger, sie dürfen nicht spielen. Kann man auf der einen Seite sagen, ja gut, Bayern, da wirst du halt abgeschossen, ist dann schon gut, aber ich habe schon
mehr was erhofft. Ja, jetzt brauchst du ja wenigstens keine Hoffnung mehr machen.
Ja, jetzt brauchst du wirklich keine Hoffnung mehr machen.
Aber Torfeld ist schon ein bisschen wichtig.
Haben wir uns letztes Jahr auch nicht gemacht und da haben dann Ginma und wie heißt der andere jetzt bei Stuttgart ist?
Weiß ich nicht.
Der Junge, der so groß ist, der jetzt bei Stuttgart irgendwie Tore macht. Den habe ich in meiner Kicker-Elf, meiner Bundesliga-Elf auch gehabt. Wie heißt der denn? Mein Gott, ich und Worte, ne? Warte mal, ich suche ihn euch raus.
Kommen auch nicht drauf.
Guck gerade beim Ich bin übrigens
Woltemade,
danke.
Woltemade, ja.
Oh, ich habe nur noch 100 Punkte Vorsprung. Der Scheck läuft zu mir auf. Ja, genau. Also Woltemade, die waren dann die 2 Stürmer in München und die haben ein Riesenspiel gemacht und so die 2. Reihe und dann haben wir dadurch dann hat Weiser, der auch wieder dabei sein wird, irgendwie ein Tor reingedödelt. Mhm. Why not, ne? Why not? Wer weiß. Aber ich rechne auch damit, dass wir abgeschlachtet werden. Da sind die Bayern ja ganz gut darin, Werder abzuschlachten.
Neue Werder-Serie, wir gewinnen ab jetzt.
Ja. Bayern. Ungeschlagen im Olympiastadion, in der Allianz Arena, ja.
12 Jahre in Folge.
Das wäre schön. Ihr Lieben, wir gehen zum Gaming weiter und da haben wir nicht so viel. OnlyFans. Das ist
Maris. Das habe ich reingeschrieben.
Echt?
Okay. Ich hab's gestern die ganze Nacht geguckt, ich fand's richtig geil.
Ja, Maris auch, während wir hier saßen und er hat mir mal erzählt, okay, es gibt 2 Tote, es gibt 3 Tote und so weiter. Das scheint ja so ein Hype zu sein. Ey, ich denke mir immer so, Alter, du hast da so viel Zeit reingesteckt in den Charakter, du hast ihn auf 60 gespielt, du hast dir Regear besorgt und dann stirbst du in einem MC-Raid und alles ist weg.
Und dann levelst du noch einen Charakter.
Und dann regelst du einen neuen Charakter und das ist so, Mann, ja. Erzähl mal, was ist da abgegangen gestern?
Maris, du darfst ruhig, wenn du magst.
Ja, angefangen haben die mit Uni, also erstmal ganz angefangen haben sie am Donnerstag mit dem Draft, da habe ich ja auch von erzählt, glaube ich, ne? Und zumindest bei Steve, also das war schon recht lustig. Die haben versucht, nicht zu viele Leute mitzunehmen, die als erfahrene Spieler, als Sweat bezeichnet wurden. Sweats waren in diesem Fall Leute, die seit 2019 schon mal einmal MC geratet haben. Das war ganz lustig. Gab natürlich auch ultra viel Drama, weil die haben, glaube ich, mittlerweile 360er, die alle am liebsten mitgehen wollten. Ja. Raid lief ganz interessant ab. Haben zuerst mit Oni angefangen.
Zwei Tode?
Ja, wir sind noch nicht bei den Toten. Tyler One, der ja der Gildenleiter ist aktuell, oder der Warchief, hatte auch einen Herzmonitor mit angeschlossen und
ja.
Ihr kennt ja die Kurve, wenn man da bei Onis Lair da um die Ecke geht und zum ersten Mal Oni sieht, und Oni sich dann so regelt und streckt. Und da ist sein Herzschlag auf irgendwie 130 Schläge pro Minute hochgegangen. Diesen Effekt, den das Spiel irgendwie auf Leute hat, die das noch nie gesehen haben, den gibt's immer noch. War recht interessant.
Genau, man muss dazu sagen, Tyler Bourne hatte vorher noch nie WoW gespielt.
Genau, ist er ja. Leute, die das noch nie gespielt haben. Gibt's halt immer noch. Dann zum Fight. Der lief eigentlich ganz gut ab, auch dafür, dass die haben jetzt nicht übertrieben mit irgendwie krassen anderen Raid-Gear oder dazugekauften Sachen. Die haben halt alles über die Gilde gemacht. Das Krasseste, was sie halt hatten, waren halt einige Leute hatten halt DM-Gear. Und dazu muss man aber sagen, dass das Oni verbuggt ist. Ab Phase 2 ist sie hochgegangen, hat nicht, glaube ich, nicht einmal gebrefft. Ist dann über die 40% weiter in der Luft geblieben. Ist irgendwie erst bei 15% oder so gelandet. Und jeder, der weiß, wie Oni funktioniert, die Agro wird mit Phase 2 resettet und es gab 36, ich glaube mindestens 36 Feuerbälle, die alle weggeheilt werden mussten. Dementsprechend war das Heiler-Agro extrem hoch, was dafür gesorgt hat, dass dort die ersten zwei Tode passiert sind, denn Poke-Lols, man kennt ihn, ist auch ein relativ großer Streamer, der war Nummer 1 im Heilen als Priester, hatte Agro jenseits von Gut und Böse durch diese zweite Phase gehabt. Und ist leider direkt bei Oni gestorben. Und Savix, glaube ich, auch. Der hat da, glaube ich, danach als zweiter Agro gehabt. Im Endeffekt hat Phase 3 dann nur, ich glaube, 3 oder 4 insgesamt gegeben. Und
weißt du, und das ist so eine Sache, die mich so mega triggert, ne? Ja. Das ist Blizzards Fehler. Ihr Spiel ist einfach nicht bugfrei. Und du verlierst deinen Charakter dafür. Und du kannst nichts dafür. Und verlierst deinen Charakter, weil du der beste Heiler bist. Deshalb könnte ich diese Scheiße nicht spielen. Ich steck da mein ganzes Leben rein zeitlich. Und dann sterbe ich, weil Blizzard es nicht hinkriegt, dass ihre Encounter vernünftig funktionieren. Weißt du, wie ich meine?
Ja. Also auf jeden Fall Pokolots, das ist aber Pokolots zweiter Char auch insgesamt. Ich hatte schon 60er NDM verloren, glaube ich. Gab es eine kurze Pause. Die Sweat-Regel wurde mehr oder weniger dann auf den Haufen geschmissen. Ich glaube, als zweiter kam, obwohl Poke war, glaube ich, auch als zweiter eingezeichnet. Ist ja egal. Die haben Beans mit dazu geholt, der auch ein relativ großer Sweat als Charmy war. MC fing ganz gut an. Viele Leute hatten großen Respekt. Soda Poppin ist am Anfang fast direkt gestorben, also nach dem zweiten Boss. Das ist ja, wo man da Richtung wer ist der dritte Boss? Blackie?
Die Bossreihenfolge kriege ich auch nicht zusammen.
Gehenna. Richtung Gehenna.
Das ist Gar.
Nein, nee, Gar ist der zweite. Gar. Gehennas. Richtung Gehennas kommen wir erstmal die zwei Golems. Moment mal, hey.
Du gehst zum Mind Control Dude, dann zu dem Core.
Nee, du gehst zu dem. Die haben immer
Lucifer,
die anderen.
Dann gehst du zu Gar. Nee, wie heißt der? Nee. Der Hund?
Der Hund halt.
Ja, dann ist der dritte Gar.
Nee, Gar ist Stein.
Gar ist der vierte.
Ja.
Der vierte?
Dazwischen ist doch so eine Echse. Mit zwei S.
Genau.
Okay.
Mit dem Feuerregen, aber ich weiß ja nicht.
Genau, mit dem Feuer. Das ist Gehennas.
Okay, ja, kann sein.
Genau, auf dem Weg dahin kommen wir das erste Mal die Feuergolems, die zwei, und Solar Poppin hat ohne Schild getankt und die Heiler waren noch so ein bisschen am Schlafen, da ist er direkt mal auf 3% gedroppt. Also direkt fast, wäre es direkt fast wie ihm direkt vorbei gewesen. Danach lief es eigentlich ganz gut. Es gab zwischendurch relativ große Unterbrechungen, ich glaube nach Gar und so, weil die World Buffs ausgelaufen sind. Die haben sich dann zwischendurch nochmal ganz neue World Buffs geholt. Muss dazu sagen, die haben auch nicht mit den World Buffs übertrieben. Zum Beispiel Oni-Buff war erst freigeschaltet für die Gilde, nachdem Oni auch gelegt war. Das heißt, sie konnten Oni-Buff dann erst nach dem Oni-Kill machen. Blöderweise hatten die gerade Reboot gehabt und um den Boon-Cooldown, das ist ja eine Stunde, zu nutzen, haben die sich dann entschieden, erst beim neuen World Buff holen, dann den Unibuff mitzunehmen. Was sie dann, ich glaube, vor oder nach gar gemacht haben, weiß nicht. Da, aber die Bosse liefen ganz gut. Auf dem Weg zu dem Shazra ist das, glaube ich, ne? Mit den vier Ads. Sind ja diese Feuerelementare mit den Flame Blossoms. Und da ist dann der nächste gestorben. Oder die nächste gestorben. Fandy hat es da erwischt. Die war die Heildruidin, die auch den T2-Kopf gekriegt hat. Die hat einen Doppel-Flame Blossom gekriegt und ihr Titans Flask war ausgelaufen. Deswegen wurde sie 200 Overkill gekillt. Danach lief eigentlich erstmal wieder alles gut. Auch bei Major Dome, also man würde sich das wie einen relativ einfachen, sauberen Raid ohne Speedrun-Taktiken jetzt vorstellen, der einfach sauber abgelaufen ist. Vor Ragnaros sind sie dann nochmal rausgegangen und haben sich den Buff aus UBS geholt, den man kennt mit den Feuerresistance. Und das Problem ist, weil die so lange gebraucht haben, das war, ich glaube, sieben oder acht Stunden waren die da unterwegs.
Ja, acht Stunden waren es insgesamt.
Genau, dann gab es den MC Respawn und direkt bei dem Anfangspacks ist dann Amphi gestorben. War Amphi, ne? Ich
glaube ja. Amphi ist direkt, also ja, aber der ist auf jeden Fall relativ schnell
umgefallen. Achso, genau, der hat bei dem Voga, glaube ich, irgendwie Aggro gezogen.
Und wäre auch mit ein oder zwei Schlägen war er direkt down, also das war
fast
ein
Insta-Kill. Genau, auf jeden Fall, da war Amphi noch tot, dann ging es halt zu Ragnaros mit einer ultra langen Erklärung. Viele Leute, also es gab mehrere Leute, die richtig Panik geschoben haben, gerade einige von diesen neuen Spielern halt. Ich glaube, eine Heiler-Dame und ein Hunter, die haben ganz irgendwie Panik geschoben, war recht interessant anzusehen, wenn man da sowas so einen wichtigen Raid quasi hat. Dann Ragnaros lief, glaube ich, relativ normal ohne die Tanzphase. Allerdings haben
nicht die Söhne sind nicht gekommen, genau. Also Phase 2 hat gar nicht stattgefunden.
Wer es schon länger nicht mehr gespielt hat, die Phase wird schon ultra lange geskippt. Und die wird jetzt, haben die jetzt auch geskippt. Dabei haben allerdings zwei Leute gewaltig over-aggroht. Und zwar eine Fuchsia und Gunnar. Gunnar, glaube ich, sogar als Tank da war, oder bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, eine Fuchsia hatte Overage und ist da gestorben und Gunnar ist da auch gestorben. Und ein paar sehr close calls gab es bei dem Fight auch noch. Ein Hypeo ist da ein paar Mal fast draufgegangen.
Ja, der hatte 1% gehabt an einer Stelle, glaube ich. Da ist gerade noch so der eine Heal durchgegangen.
Ja. Der Loot war overall relativ langweilig, nichts irgendwie Spannendes dabei. Und wenn man so ein paar Spieler rausheben sollte, die extrem den Raid gecarried haben, Joker, viele kennen ihn noch, das ist ein großer Classic-Streamer, als Heilschamane hätte es den nicht gegeben und seine Heals dazwischendurch, wäre der Raid nach 10 Minuten vorbei gewesen. Der hat mehrfach den Raid gerade so eben gerettet. Das war ganz schön anzusehen. Wer sich dafür noch mehr interessiert, es gibt so ein paar YouTube-Channel, die so ein Compilations davon gemacht, irgendwie Miskiff Slice of Life hat da für beides getrennt ganz gute Compilation-Videos gemacht, wo man so eine spannende Szene aus verschiedenen Blickwinkeln sieht. Das gleiche, da gibt es doch so einen YouTuber, der eine lustige Compilation gemacht hat, allerdings auf Twitter. McCain heißt der, findet man auch relativ schnell, da gibt's so die Rede von Tyler und so und.
Ja, stimmt, die Rede vom Ruggy Fight, die war richtig geil. Und da ist auch sein Puls nochmal richtig hochgegangen, der war
genau,
fast bei 140.
Genau. Der hat sogar 100, hat er nicht sogar 170 irgendwo geschafft?
Weiß ich nicht, aber zumindest bei der Rede war in dem Moment.
Woher wisst ihr, wird sein Puls immer angezeigt am
Stream? Der hat ein Pulsmessgerät angehabt,
genau. Pulsmesser gespielt. Es war ultra lustig. Also, wie gesagt, ich habe hier mit 4 Streams aufnahme habe ich das geguckt, weil das so unfassbar interessant war und unfassbar lustig war. Und wie gesagt, jeder, der sich auch nur ein bisschen dafür interessiert, guckt euch die Compilations an. Ihr müsst euch nicht den ganzen 8 Stunden Zeug reinziehen. Es war super, super lustig. Und nächste Woche geht's weiter. Nächste Woche gibt's 2 Raids. Und zwar der eine wird geleitet von Tyler One und der andere wird geleitet von Miskiff. Und beide auch mit Draft am Donnerstag vorher. Wird also super, super lustig und super interessant weiterhin. Das Ziel ist es später, wenn BWL rauskommt, in ein paar Monaten, dass dann auch da BWL gegangen wird.
Die machen ordentlich Content, ne? Das ist für die eine Goldgrube, ne?
Die hatten die großen Streamer irgendwie, ich glaube, bei Soda waren es um die 60.000, bei Tyler One waren es über 80.000. Also es war schon krass, was da an Zuschauern am Start war.
Ja, okay. Also es sieht wir ohne, leider auch viele Hate-Watcher, aber generell sehr positive Stimmung, unfassbar entertaining.
Schön.
Und die Raid-Leiter sind auch jeweils Leute, die keine Ahnung haben. Soda Poppin ist jetzt nicht jemand, der ein super Raid-Leiter ist. Und die dürfen auch nicht fragen. Die haben irgendwie so ein paar Telefonjoker frei und das war's dann.
Telefonjoker. Ja. Okay, krass. Gut, dann gehen wir zum Serien- und Film-Part. Es ist ziemlich voll.
Alles unter Life is Too Short ist von mir. Da können wir zwei Sachen von nur machen, und weil wir sind ja auch ein bisschen spät jetzt in der Zeit, oder?
Kann man gut gucken.
Ja.
Kann man gut gucken, genau. Aber von wem ist Life is Too Short? Weil ich mag die Serie auch gerne.
Ist von mir.
Super.
Wer ihn nicht kennt, Warwick Davis, kennt ihr den Mann? Also außer Blackie. Das ist der, der Willow.
Schon mal gehört.
Das ist der Willow gespielt hat. Der spielt auch Professor Flitwick in Harry Potter. Das ist der knuffigste der Ewoks.
Ach, den kenne ich. Genau, und Ewok hat er auch gespielt.
Genau, den knuffigen.
Yep.
Und der hat zusammen mit Ricky Gervais und Steve Merchant heißt er, glaube ich, oder Steven, ist auch egal, hat er eine Mockumentary gemacht über sein Leben, wie das ist, wenn man ein Kleinwüchsiger, ist das richtig? Keine Ahnung,
Kleinwüchsiger. Ich glaube, man darf, glaube ich, kleinwüchsig sagen.
Weiß nicht, auf Englisch ist es Dwarf. Ein kleinwüchsiger Schauspieler ist, bei dem die Karriere vorbei ist, der aber komplett größenwahnsinnig ist. Und das sind nur 6 oder 7 Folgen, 35 Minuten oder so eine Folge, plus ein TV-Special. Und das ist, also eigentlich müsste das so für Steve und Maris müsste das Richtige sein, weil das wirklich nicht korrekt ist.
Sehr gut. Moment mal. Für Steve ist es das Richtige, weil es nicht korrekt ist. Was soll das denn heißen?
Du magst gerne so ein bisschen edgy Humor. Also das ist so eine Szene zum Beispiel, jetzt eine einzige Szene. Er möchte gerne der Vorstand des Londoner Clubs oder was auch immer für Kleinwüchsige sein. Und dann sagt der Chairman da so, ja, dann wählen wir halt. Und Warwick meint dann so, bringt das was, wenn wir wählen? Und dann guckt er so in die Audience rein und da sitzen dann halt 30 kleinwüchsige Menschen. Er so, guck dir die doch mal an. Die sehen aus wie, keine Ahnung, Nacktschnecken. Und wissen wir überhaupt, ob die wach sind? Das ist so. Was denn? Life's Too Short, das ist einfach auf YouTube, ist mittlerweile public, kannst du einfach gucken. Das ist halt so bescheuert, ne? Wie der immer über andere Kleinwüchsige redet. Also ach, super lustig. Also ich kann es empfehlen.
Ich guck auch mal rein.
Also ja, wie gesagt, ich find's auch toll, die kann man, also wirklich, die ist mittlerweile, glaube ich, auch schon,
10 Jahre alt oder so.
Boah, älter, glaube ich, sogar schon, oder?
Ja, also ich meine, der hat ein Smartphone gehabt.
2011 bis 2013.
Boah. Ja, okay.
Ja.
Ist 2011 war ein geiles Jahr.
Ja, da war ich ein Jahr verheiratet. War geil.
Da war ich voll in der Ausbildung, ist nicht so geil gewesen.
Ich weiß gar nicht mehr, wie mein 2011 war.
Alles schon weggetrunken.
Alles weggesoffen, ja. Doppelhaushälfte ist eine deutsche Serie, die bei ZDF Neo gelaufen ist. Aktuell jetzt gerade auch auf Netflix die ersten 2 Staffeln verfügbar sind. Es gibt aber mittlerweile schon 3 und die 3. kannst du dir dann in der Mediathek angucken, beziehungsweise kannst du auch alle 3 Staffeln gleich in der Mediathek gucken. Das ist, da zieht eine Familie vom Berlin aufs Land in eine Doppelhaushälfte. Die Familie ist so ein bisschen, ja, divers, eher so linksgrün versifft, und die zieht neben einen sehr klassischen Brandenburger Deutschen, der lustigerweise aber dann mit einer Vietnamesin verheiratet ist. Und da entstehen dann halt ganz lustige Konflikte untereinander, und für eine deutsche Serie teilweise auch fand ich den Humor richtig gut. Es gibt eine wunderbare Special-Folge zu Halloween, wo aus der Pandemie quasi eine Zombie-Apokalypse wird, und das ist so gut gedreht und die Effekte sind da super gemacht. Also es hat mir richtig gut gefallen. Es ist ein bisschen drüber manchmal auch der Humor, und ich hatte da viel Spaß mit. Da kann man, also die habe ich wirklich fast an anderthalb Tagen habe ich alle 3 Staffeln geguckt. Das ist so ein bisschen, die ist bei mir komplett unterm Radar durchgelaufen, wie sie bis dann halt auf Netflix gelaufen ist. Und die war wirklich unterhaltsam. Schön kurzweilig. Und die Schauspieler sind interessant, die da mitspielen. Also hat schon was auf jeden Fall.
Ich meine, ich habe einen Trailer dazu gesehen.
Dann wollte ich noch ganz kurz, ich habe es endlich geschafft, Star Trek Strange New Worlds, beide Staffeln zu gucken, auch relativ schnell hintereinander habe ich das geschafft. Super gute Star Trek-Serie endlich mal wieder, also die hat mir super gefallen.
Das sag ich ja schon seit Jahren, ne?
Das Star Trek-Feeling ist da gewesen, es hat alles gepasst. Ich finde den Schauspieler, der Pike, Captain Pike spielt, richtig interessant. Es gab da auch ein paar ziemlich geile Folgen. Es gibt eine ziemlich krasse Crossover-Folge. Ich möchte nicht spoilern, was die ist, weil damit habe ich null gerechnet, dass das passiert. Aber diese Crossover-Folge war, glaube ich, eine der besten Star Trek-Folgen, die ich jemals gesehen habe.
Welche Staffel?
Die zweite.
Ah, okay.
Wird das nicht Folge, war das nicht Folge im Internet voll groß?
Ich weiß noch nicht, für die Leute, die es nicht gesehen haben.
Ja, aber die ist in Deutschland nicht so richtig angekommen, hatte man das Gefühl, weil die ja auch auf Paramount Plus.
Genau. Ja. Deswegen, und da und es gibt auch so mal klassisch Zeitreisen in die Vergangenheit-Geschichte Teil, so, wo sie dann auf einmal wieder auf der Erde sind, irgendwie um 2000 irgendwas rum oder so, was auch super geil war, was da dann passiert, so. Also das war eine richtig schöne, gut geschriebene Star Trek-Serie. Für jeden Star Trek-Fan geil. Man muss nicht unbedingt Dingsbums, wie hieß die Serie, die da vorgespielt hat?
Picard?
Nein. Nee, Discovery.
Genau, Discovery. Also man muss Discovery nicht unbedingt gesehen haben, hilft an manchen Stellen ein bisschen, aber ist wirklich super geschrieben.
Ja, die also Frage. Ich glaube, die zweite Staffel, also man muss nur die ersten beiden Staffeln von Discovery gesehen haben, in der zweiten Staffel passiert das dann, ne? Dass quasi
war das daraus zweite Staffel? Ich weiß es nicht mehr.
Meine Ende zweite Staffel, und dann gab es ja diesen Spin-off quasi. Da spielt eine Staffel, ist Pike der Captain der Discovery, und dann kommt
stimmt, ja doch, genau, du hast recht.
Genau. Ja. Und dann fliegt ja die eine dann in die Zukunft, die Discovery, und die Enterprise mit ihm bleibt dann irgendwie in der Gegenwart, und dann da geht dann Strange New Worlds los.
Die wichtigste Frage, die ich ja allgemein für diese, ich hab's ja noch nicht geguckt, hab, es gibt es eine Episode mit Tribbles?
Nein, die gibt's da nicht. Das Tribbles, die oder Tribbles, wie sie heißen, die kleinen Bälle.
Ach so, oh Gott.
Okay. Aus der Ur-Star Trek-Serie.
Ja, ich erinnere mich. Gut.
Ja, die anderen, anderen zwei Serien reden wir uns für nächste Woche auf, wegen der Zeit.
Okay. Wie spät ist denn überhaupt?
22:06.
Ja, das ist ja super. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit zu talken. Und kommen jetzt zu den großen fünf. Dennis hat mir heute schon geschrieben, irgendwie per WhatsApp, dass er was richtig Geiles gefunden hat. Und die letzten Male von Dennis waren ja auch echt gut. Von daher bin ich mal gespannt, was jetzt kommt.
Also ich habe, entweder machen wir ein klassisches, die großen fünf und ihr rankt von best bis schlechtest, schlecht bis best, ne, und so weiter. Oder wir schließen uns mal dem Rest der Internetgemeinschaft an und machen ein, ihr habt $15 und müsst die ausgeben, um etwas zu bauen. Und dann sind das vier Kategorien, dass ihr nicht viermal $5 ausgeben könnt. Ne? Kennt ihr das?
Nee, das habe ich noch nie gehört.
Und da finde ich eher ein ich Bild nicht. Haben, sonst ist das auch schwer.
Okay, pass auf. Also, wenn ihr dafür Interesse habt. Ihr baut für $15 in vier Kategorien entweder euren perfekten Blockbuster-Film, geht auf euer perfektes Date, oder macht euren perfekten Roadtrip.
Mit $15?
Mit $15, ist ja nur fiktiv gesprochen. Da sind dann irgendwelche Sachen dabei. Ich gebe euch immer mehrere Sachen zur Auswahl. Das dauert dann jetzt hier halt einen Moment, ne? Dass ihr dann zum Beispiel sagt, für $1 kaufe ich mir bei das perfekte Date, habe ich voll Bock drauf, mit Ottfried Fischer. Und die $5
ist der nicht tot?
Ist ja nur ein Beispiel. Okay. Und die $5 Nase wäre dann, keine Ahnung, Kate Upton. Kriegst ein Date mit Kate Upton in der Kategorie. Also ihr baut euch euer perfektes Date. Ich kann es euch nur empfehlen, also Blockbuster-Movie, perfektes Date oder Roadtrip. Sieht man in ganz vielen Podcasts momentan, beziehungsweise hört das, wo Leute das machen. Ich finde es eigentlich ganz lustig.
Können wir mal probieren, finde ich, oder?
Können wir von mir aus gerne mal ausprobieren, ja.
Was wollt ihr denn machen? Möchtet ihr euren perfekten Blockbuster-Film bauen, das perfekte Date haben oder auf einen Roadtrip gehen?
Ich hätte Bock auf Roadtrip.
Ich hätte Bock auf einen Blockbuster.
Oh Mann.
Jawohl, hervorragend. Dennis, du entscheidest.
Random.org. So. Also, mein links ist, ich habe es in Excel gemacht, mein link ist das Tab, das am weitesten links steht, ist 1, dann 2, dann 3. Wir machen Blockbuster-Film.
Ah, easy.
Okay, pass auf. Also, euer perfekter Blockbuster-Film für $15. In der Leadrolle kriegt ihr für $1 Jaden Smith für $2 Logan Paul, für $3 Jennifer Lawrence, für $4 Keanu Reeves oder für $5 Leonardo DiCaprio?
Habe ich schon wieder alle vergessen. Was war es nochmal?
Das ist echt zu schnell, ja.
Warte, was anders. Hier, guckt einfach mal rein. Ich habe es jetzt auch in den Chat reingepostet. Sucht euch einen aus.
Und insgesamt dürfen wir nur $15 ausgeben.
Ihr habt, ne, insgesamt nur $15 okay, auf 4 Kategorien.
Mhm. Hey, wo hast du es denn reingepostet? Ich sehe es nicht.
In den Chat von dem Channel hier.
Ja, der Hass. Der Kerker des Hasses da. $1 für Jaden Smith. $2 für Logan Paul. $3 für Jennifer Lawrence, falls das wer mitspielen will von den Zuhörern. $4 Keanu Reeves.
Und ich schreibe mir dann $3 auf, damit ich weiß,
Ich habe eine Excel, ich schreibe alles
mit. Ach so, okay. Mhm. Also ich fange mal an, ich nehme Jennifer Lawrence, weil ich die eine hervorragende Schauspieler finde und Keanu Reeves mir für $4 zu teuer ist. Ich nehme Jennifer Lawrence.
Okay, Blackie?
Es ist zwar ein Blockbuster-Film, aber ich mag auch gerne beschissene Blockbuster-Filme. Da habe ich immer ganz große Freude dran. Deswegen nehme ich $1 für Jaden Smith.
Boah, Investment.
Damit ist dein Film schon im Arsch. Hast du schon mit einem, mit der ersten
Challenge? Das ist mir egal.
Du hast den Film verkackt, Becky.
Das ist kein Blockbuster mehr. Denn
der neue Karate Kid war gar nicht so scheiße.
Oh Gott.
Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, der war richtig kacke.
Der beste. Kriegst so viel. Der beste Schauspieler natürlich in einem Blockbuster ist hier natürlich Keanu Reeves für $4.
Es geht ins Action-Genre, sage ich mal.
Natürlich.
So, für den Support.
Hallo? Ja.
Ich glaube, okay, ich habe gedacht, das wäre nur bei mir, aber der ist rausgeleckt, ne?
Weiß ich nicht.
Ja, er hat geleckt und dann kam nichts mehr. Ich dachte erst, mein Internet wäre weg.
Ja, ich auch. Ich deswegen habe ich erst nichts gesagt.
Dann warten wir doch.
Jetzt geht's wieder.
Ja.
Ja, keine Ahnung. $1 Steven Seagal. $2 Megan Fox. Für $3 Jonah Hill. Für $4 Amy Adams. Für $5 Florence Pugh.
Will die nicht packen ausgesprochen?
Wer ist Florence Pugh?
Das ist die Tochter vom Imperator in Dune zum Beispiel.
Ja, oder hier bei Oppenheimer, der die Freundin von Oppenheimer spielt.
Ah, okay.
Ja, oder Lead Actress in We Live in Time. Midsommar.
Ist gut, ich weiß, wer es ist.
Ja.
Bin ich kacke.
So, Steve. Nee, wir fangen mal bei Maris an. Maris, wen möchtest du haben?
Ist ein Actionfilm. Steven Seagal für $1.
Boah.
Bist du ein Sparschwein? Stell dir
vor, Steven Seagal kann ja einfach Keanu Reeves in deinem Film trainieren.
Wow.
So. Wow. Wow. Ich sehe es vor mir, Alter. Wow.
In Aikido oder was auch immer er macht.
Ja, Bullshit-Kido macht er. Blackie.
Ich muss leider auch Steven Seagal nehmen, weil ich einfach die Kombo Strange Smith Steven Seagal stelle ich mir großartig vor.
Das Aikido-Kit.
Genau.
Das Aikido-Kit.
Und bei dir, Steve?
Ich schwanke noch, weil ich mit Jennifer Lawrence habe ich natürlich eine Charakterdarstellerin. Ich habe gedacht, ich setze einfach so eine Sexbombe wie Megan Fox an die Seite, aber dann wird das so ein Film, wo sich 90 Minuten nur einölen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Dann nehme ich Jonah Hill, weil ich den schauspielerisch einfach sehr, sehr stark finde. Meins wird ein Charakterfilm, keine Ahnung. Entweder mache ich so, dass Jonah Hill ihr irgendwie ihr Agent ist oder so, oder es ist so ein ja, ich am Ende finde ich den kleinen, dicken doch ganz toll, so eine Liebesgeschichte. Weiß ich noch nicht genau, irgendwas in der Richtung. Ich nehme Jonah Hill bitte für 3.
Okay. In Kategorie Nummer 3, der Antagonist, der Bösewicht dieses Films. Für $1 kriegt ihr Madonna. Für $2
kriegt ihr. Du brauchst gar nicht weiter, wie ich jetzt schon weiß, wen Maris nehmen wird.
Für $2 kriegt ihr Hayden Christensen. Ich habe auch extra an Maris gedacht. Für $3 an Morgan Freeman. Für $4 gibt's Willem Dafoe. Und für $5 gibt's den richtig geilen Nicolas Cage.
Aber der ist keine $5 wert, wenn man.
Alter.
Okay. Der hat einen Oscar kassiert, Steve. Oscar.
Ja, für Living Las Vegas oder so.
Living Las Vegas.
Da war der auch richtig gut. Aber hast du mal seine anderen Filme alle gesehen?
Der war jetzt vor kurzem der Main-Antagonist in dem Horrorfilm Longlegs.
Ja, ich weiß. Claimed. Aber der ist trotzdem nicht gut.
Film war gut.
Okay. Blackie ist damit anfangen, glaube ich.
Ja, Blackie, such du mal aus.
Hier gibt's für mich nur eine Wahl. Ich liebe Nicolas Cage. Ich will einen Film mit Jaden Smith mit Steven Seagal und Nicolas Cage.
Das wie man seinen so Film gut. so versauen
das
kann.
Das wird krass. So großartig. Das ist so ein toller Film.
Hättest du Jaden Smith rausgelassen, dann vielleicht.
Nee.
Ja, nicht schlecht. Maris?
Ja, das ist natürlich eine super Auswahl, weil da viele von den Schauspielern sind, die ich gerne mag. Und Hayden Christensen wäre eigentlich meine Wahl gewesen, wäre ja, nicht auf gedacht. Nummer 1 Nicolas Cage gewesen.
Ja, alle Nicolas Cage, ja, geil,
krass. Geil. Der beste Schauspieler der Welt.
Nein, ist er nicht.
Doch, das ist der beste aller Zeiten.
Es ist genau. Der beste Schauspieler aller Zeiten. Es gibt nichts darüber hinweg. Alles, was er macht, ist pures Gold.
Absolut. Mega Man, I love it.
Kennt ihr Con Air mit Nicolas Cage?
Natürlich. Ja, ich kenne alles mit Nicolas Cage.
Ich auch, wenn ich weiß, dass Nicolas Cage mitspielt, dann muss ich
dann macht's doch so, er hat doch zwei Eier, dann ist jeder von unter einem Ei und kann es dann hochheben, Alter.
Das ist für mich okay, hab ich kein Problem mit. Ich
von das Nicolas Cage die Eier sind zu schwer.
Immer wenn
die sind nämlich aus Stahl.
Immer wenn bei Con Air am Ende Nicolas Cage den versüfften Hasen oder Teddy, was er seine Tochter gibt, und die dann so sagt, ich habe ein Bild von dir, weil sie das erste Mal ihr Papa sieht, muss ich heulen. Jedes Mal. Als wäre das Cinematic Masterpiece. Ich weiß nicht warum, aber das triggert irgendwas in
mir. Ich verstehe auch nicht, warum Steve den jetzt nicht so mag. Ich hab das nicht.
Ist vielleicht eine Altersfrage.
Also er hat doch gute Filme gemacht, hier The Rock und so, war das nicht auch er, ja, ne?
Ja, und ja. Sean Connery.
Ja, ja, der war ganz gut.
Und Ed Helms.
Er hat auch gute Filme gemacht, keine Frage, aber ich mag ihn einfach nicht als Schauspieler. Ich finde zum Beispiel Morgan Freeman ist einfach der 100-mal bessere Schauspieler.
Aber der ist Gott, der kann nicht den Anteil.
Der hat alles gespielt. Der ist halt super wandelbar und ist für mich einer der besten Schauspieler überhaupt. Und von daher bin ich bei Morgan Freeman für $3.
Okay, ein Zwischenstand für die letzte Kategorie, wie viel Geld ihr noch habt. Steve hat noch, du hast ausgegeben 3, 6, 8, also hast $7, kannst kaufen, was du willst in der letzten yes. Kategorie. Blackie hat ausgegeben $7, kannst auch kaufen, was du willst. Und Maris hat in der letzten Kategorie $5. Ihr könnt alles kaufen, was ihr wollt.
Wir sind einfach sparsam, ne?
Du hast, einfach gute Auswahlmöglichkeiten.
Das Problem ist einfach, dass Blackie seinen Film mit Jaden Smith ruiniert hat.
Nein, gar nicht wahr. Ihr wisst ja noch gar nicht, was es wird.
Alter, der ist überhaupt nur Schauspieler, weil sein Papa Will Smith ist. Der hat keinerlei Talent für irgendwas.
Ich stelle mir allein die Kombo geil mit den drei Schauspielern schon vor.
Du meinst, sie kennen ihn dann, oder was? Sie machen dann einen echten Schauspieler aus ihm.
Nicolas Cage, wenn ich auch an Nicolas Cage denke, muss ich sofort an Face-Off denken, im Körper deines Feindes. Oh, war so ein toller Film.
Ja, ja, ja. Okay.
Okay, für einen. Aber
du hast immer noch Jaden Smith in deinem
Film. Ich denke immer Ghost Rider.
Ghost Rider auch hervorragend.
Oh Gott.
Zur Zeit für die Art von Film, die er macht, das Genre. Für $1 eine Mockumentary, also einfach eine spaßige Dokumentation. Das kann Horror sein, das kann alles möglich sein. Das ist einfach nur nicht echt, ne? Für $2 eine Romantic Comedy. Stelle ich mir eigentlich ganz geil vor, wenn Keanu Reeves und Steven Seagal knutschen.
und Nicolas Cage neidisch hinterher guckt.
Ja, vielleicht macht Maris ja so einen Film. Für $3 ein Horrorfilm, für $4 ein Superhero-Film und für $5 einen einfachen Thriller. Was also, werden eure Filme?
Ich schwanke zwischen Romantic Comedy und Thriller. Romantic Comedy, weiß ich nicht, ob das passen würde, so mit Morgan Freeman, Jonah Hill, ja. Man könnte sagen hier, ja, aber wie passt Morgan Freeman dran? Sonst würde ich sagen hier, der Dicke ist in
der ist nicht mehr dick.
Ja, ich weiß, aber er wird immer für mich der kleine Dicke bleiben. Wie war der geile, sein erster Film? Super.
Superbad.
Ja, da ist er einfach großartig. Deshalb werde ich wahrscheinlich einen Thriller nehmen. Es wird ein Thriller.
Okay.
Irgendwie eine spannende Geschichte mit Verschwörung und hast du nicht gesehen.
Okay. Was machst du, Blackie?
Ich meine, ja komm, wir gehen in den Horror rein. Das wird ein Horrorfilm.
Ja, du hast Jaden Smith irgendwie. Der wird in den ersten 3 Minuten umgebracht. Dann ist das vielleicht doch nicht so scheiße.
Horrorfilm. Ich wollte es gerade sagen.
Deswegen, weißt du, das ist halt auch so ein schockender Moment, ne, wenn man den Hauptdarsteller direkt umbringt. Bam. Und dann so ein Psycho, weißt du?
George R. R. Martin, der hat seine Helden auch mal irgendwie getötet.
Ich möchte das ganz normal in Perspektive setzen. Ne? Jaden Smith stirbt innerhalb der ersten 3 Minuten, damit der Film erstmal rassistische Stereotype. Aber wow. der richtige Kicker kommt, dass Steven Seagal den Film zu Ende schauspielern muss, weil das ist dein Supporting
Cast. Der muss Jaden Smith dann retten. Rächen, meine ich. Der rächt dann Jaden Smith.
Oh.
An Nicolas Cage, der ihn umgebracht hat, oder was?
Ja, Nicolas Cage. Nee, Nicolas
aber das
Cage
ist ja kein Horrorfilm mehr, ja, Digga. Das ist ein Thriller.
Warte.
Ja, ich warte.
Nicolas Cage ist da nicht einfach nur ein normaler Nicolas Cage. Nicolas Cage ist ein Horrorclown ist der.
Du bist echt der mieseste.
Und der hat eine Gruppe von Horrorclowns, die mit ihm zusammen ihr überall Mord, Totschlag verbreiten. Das ist so ein toller Film, das wird so gut.
Miserabel.
Und Maris?
Ich habe Keanu Reeves, Steven Seagal und Nicolas Cage. Das kann nur eins sein. Superhero-Film. Oh Gott.
Davon sind wir auch hier alle nicht übersättigt, ne? Das ist für super.
Maris nicht. Ist eine Form von das ist eine Form von Deadpool, die wir noch gar nicht wussten, dass wir die brauchen.
Ja. Ich kenne hier jemanden anwesend, der gesagt hat, Deadpool 3 irgendwie wäre der beste Film aller Zeiten. Naja, mehr muss ich dazu nicht sagen.
Dass daran, weil Deadpool 3 der beste Film aller Zeiten ist.
Bis Deadpool 4 kommt mit starring Keanu Reeves.
Steven Seagal und Nick Cage. Junge, das wird der beste Film aller Zeiten.
Ja. Ich würde ihn gucken.
Ich auch. 350 Mal.
Ja, das war jetzt das.
Okay, hat Spaß gemacht, war lustig.
So, ich habe noch einen Dollar übrig, ich kaufe noch ein Eis.
Also ich habe noch extra einen Bonus, wenn es tighter gewesen wäre, hätte ich den einen von euch, das geschafft hat, $2 am Ende oder mehr übrig zu behalten, der kriegt für seinen Lead-Actor eine Full-Frontal-Nude-Scene, aber ihr habt das alle geschafft.
Ja, weiß ich auch nicht, ob ich eine Full-Frontal-Nude-Scene von Jaden Smith haben möchte.
Nur bei Steve wäre es vielleicht gut ausgegangen.
Ja. Da wäre es vielleicht, ja, okay, aber...
Ja, was soll ich sagen, ne? Dann brauchen wir noch einen guten Titel für die Folge, ihr Lieben.
Nüchtern und nuttig.
Nee, gefällt mir nicht. Das steht auf deiner Visitenkarte, aber sonst...
Im Körper deines Feindes.
Einfach so als Arschgeweih. Hm. Das kann man machen.
Irgendwas mit Nicolas Cage.
Oder wir machen irgendwas mit 6 Toten.
6 Toten?
Ja, von
OnlyFans. OnlyFans.
Ah.
Unglaublich, 6 Streamer sterben, in Klammern, in WoW.
6 Streamer sterben,
Ist auch ein bisschen reißerisch, ne?
Ja.
6 Tote und ein Blockbuster.
Ja, ihr seid nicht so überzeugend wie sonst.
Entschuldigung, Herr Steve.
Dann lass du dir doch was einfallen, Steve.
Ja, ich überlege gerade, weißt du, ich plapper ja nicht, ich überlege erst, im Gegensatz zu vielen anderen auf dieser Welt.
Erst reden, dann denken.
Das ist eine Marketingtechnik, ne? Spitball und so. Das würdest du nicht kennen, das ist freie Wirtschaft. Also.
Ich habe dir ehrlich gesagt nicht mehr zugehört, weil ich gerade nachdenke und ich nicht beides kann.
Multitasking versus Steve.
Das ist aber kein guter Titel für den Podcast, mein Lieber.
Kannst du nicht einfach das erste nennen, was du hier siehst? Ich kann das auch nicht die Episode Monitor nennen.
Gibt's denn so? Wir müssen es mit den 6 Toten irgendwie lustig
machen. Weil Tote immer lustig sind. Thumbs up.
Naja, es sind ja virtuelle.
Ich weiß.
Wie wär's mit Maris die Tote, so wie bei.
I see dead people.
Genau, I see dead people.
Dann machen wir das. Ist ein Hack. Entschied.
Oder dann mach lieber, ich sehe tote Menschen, okay?
Ja.
Ich sehe tote Streamer.
Ja, aber dann verstehen die Leute den Witz nicht.
Die lachen bestimmt auch gerade ganz heftig.
Ich denke auch.
Gut, nehmen wir, ich sehe tote Menschen. Ja, ihr Lieben, dann sind wir durch für diese Woche. 1,5 Stunden wieder, war ein netter Abend, netter Talk und nächste Woche dann in alter Frische, hoffentlich mal mit einem Werder-Spiel ohne Schiedsrichterfehlentscheidung, da wäre ich ganz dankbar für. Ja gut, in München geht's wahrscheinlich eh unter, da ist dann Schiedsrichter Entscheidung dann nicht relevant. Gut, dann bis nächste Woche mit einem Auswärtssieg in München. Macht es gut und bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.